Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Ja Leute, heute geht's komplett ab. Letzte Woche haben wir noch über die potenzielle Abschiebung von Mois nach Russland gesprochen und eigentlich gar nicht mehr groß über San Diego oder diesen Beef an sich. Und kurz danach ist es komplett eskaliert. Zunächst hat San Diego sein Karriereende angekündigt, um kurz darauf einen über 20-minütigen Diss-Track gegen Mois rauszuhauen. Und da drin waren noch so viele krasse Facts, die dieses ganze Konstrukt noch mal um 180 Grad gedreht haben. Das schauen wir uns natürlich an. Darüber sprechen wir. Wir gucken, wer hat sich dazu geäußert. Was bedeutet das jetzt für diesen ganzen Beef zwischen Mois, San Diego, Ex-Frau, tralala. Also, das wird auf jeden Fall unser Main-Topic heute, aber natürlich haben wir auch noch so viele spannende weitere Songs und Themen mitgebracht, unter anderem Chiago, der hat sein drittes Album bzw. Tape rausgebracht, auch dazu jetzt noch eine Single-Auskopplung zusammen mit Mako und wir schauen mal, wie sich das anhört, wie sich es soundtechnisch von seinen vergangenen Tapes unterscheidet und was wir in Zukunft erwarten können. Und dann kam ein Feature raus von drei Artists, wo man meinen sollte, das hat Deutschrap komplett aufgerüttelt, wenn man diese Namen hört, aber irgendwie ist es so krass unter dem Radar geflogen und zwar ist es das Feature von Millionär, Haftbefehl und Jizzes und das schauen wir uns natürlich heute auch mal genauer an und zu guter Letzt habe ich noch ein kleines Fun-Fact-Game zu Moduzzi mitgebracht, also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, dann könnt ihr nämlich in den Kommentaren mitspielen. Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Und auch wenn wir ein Deutschrap-Podcast sind und eigentlich aus Deutschland aus aufnehmen, ist einer von uns, und zwar Lennart, auf dem anderen Ende der Welt. Letzte Woche hast du uns noch erzählt, wie es ist in Bolivien, wo du dich zu dem Zeitpunkt aufgehalten hast. Du hast auch die versprochene Story vom Salzmeer gepostet, habe ich gesehen.
Salzwüste.
Salzwüste. Ich kannte das nämlich gar nicht. Also du hast so erzählt, als ob jeder Salzwüste kennt. Ich habe das noch nie gesehen, aber es sah übel crazy aus. Und deswegen die Frage, wo bist du jetzt? Was geht bei dir ab? Was ist passiert seit letzter Woche?
Yes, ich bin mittlerweile in Peru angekommen, auch die letzte Station quasi. Diese Woche steht dann Machu Picchu an, also auch auf jeden Fall nochmal ein Highlight. Und im Moment befinde ich mich am Titicaca-See, auch ein sehr bekannter See, dadurch, dass er, glaube ich, der höchste See der Welt ist, der eben auch von Booten befahren wird und so. Also der ist auch unfassbar riesig. Wir hatten vor zwei Tagen dann einen Ausflug gemacht. Und ja, ich bin gerade auf 3800 Meter Höhe und hoffe auch, dass der Sound von dieser Podcast-Folge gut sein wird, weil ich bin hier in einem Airbnb und am Wochenende war alles komplett ruhig. Hier ist jetzt bei mir südamerikanische Zeit, Montagmorgen 8 Uhr und plötzlich ging es halt draußen auf den Straßen mega ab. Ich habe irgendwie probiert, die Glasscheiben, die Glasfenster mit zig Kissen abzudichten und sowas. Aber ja, ich hoffe trotzdem, dass der Sound perfekt sein wird für so eine nice Folge. Und vielleicht, um ein bisschen reinzustarten auf locker, habe ich gesehen, dass Shirin Davids Lied Bauchbeine Po in Deutschland zum Sommerhit ausgezeichnet wurde. Das Lied steht ja jetzt mittlerweile auch mehrere Wochen auf Platz 1 in den Charts und ich konnte immer so gar nicht so ganz so krass damit relaten mit Iced Matcha Latte, weil ich mir darunter gar nichts vorstellen konnte. Und in Bolivien sind die Preise aber so unfassbar günstig, dass wir so häufig auch ins Café gegangen sind, uns irgendwelche fancy Getränke dort gegönnt haben. Und dann habe ich auch gesehen, dass es dort eben auch Matcha gibt. Und dann habe ich kein Iced Matcha Latte probiert, aber ein Frappé-Matcha und war auf jeden Fall mal ganz interessant, weil jetzt kann ich ein bisschen mehr mitreden.
Geil. Ja, schön, dass du auch mal diese fancy Drinks ausprobierst. Ja, Eis-Matcha-Latte, ich mag Matcha auch sehr, aber ich trinke ihn lieber so normal, also so als Tee oder wie man sagt. Also
ich finde, es hat auch schon einen sehr speziellen Geschmack. Mhm. Also ich würde jetzt, keine Ahnung, dann sowas Kaffeemäßiges irgendwie bevorzugen in so dieser Konstellation irgendwie, anstatt das mit Matcha zu nehmen, muss ich ehrlich sagen.
Ich bin auch krasser Kaffee-Addict, muss ich sagen. Bei mir ist halt so, wenn ich so Matcha-Latte oder so Schwarztee trinke, dann kriege ich immer so wild so Herzflattern irgendwie. Aber ich habe gehört, dass der Grund, warum Matcha-Latte so gut sein soll, ist, Kaffee wird ja so geröstet und verliert dadurch quasi alle positiven Eigenschaften, außer dass es noch wach macht. Aber Matcha wird einfach nur so fein, also getrocknet und fein gemahlen und hat noch diese Antioxidantien, die deine Haut jünger machen oder irgendwie so ein Ding, ne? Also das ist so gesünder quasi als Kaffee und macht wach, und das ist einer der Gründe, warum es so im Hype ist. Yes, aber gut, sie hat den Sommerhit gelandet, 5. Woche in Folge auf Platz 1, wenn ich mich nicht vertue. Aber wir starten jetzt mal rein und gucken mal, wie es zu dieser wilden Eskalation kam, die gerade komplett Deutschrap zum Brennen bringt. Und zwar haben wir ja letzte Woche, habe ich ja eben schon gesagt, haben wir noch über Mois gesprochen, dieses ganze Swatting, dass da Leute bei der Polizei anrufen. Die Polizei kommt dann mit Sondereinsatzkommandos und stürmt seine Livestreams. Und das dann auch das Land Österreich, in dem er sich zurzeit befand, eine mögliche Abschiebung nach Russland angedroht hatte. Aber in diesem ganzen Zusammenhang haben wir überhaupt nicht mehr über diesen San Diego Beef gesprochen, sondern es ging nur noch um Mois und seine Eskapaden und seine Livestreams und alles Mögliche. Und San Diego war aber gar kein Thema mehr. Kurz danach hat San Diego dann aus dem Nichts 3 Videos auf Instagram gepostet. Die sind mittlerweile übrigens alle auch wieder gelöscht. Aber es waren 3 sehr lange Videos als Reel, ne? Die waren jeweils irgendwie über 5 Minuten lang. Und San Diego sitzt dort vor der Kamera mit seinem Bandana, aber sehr ruhig, sehr gefasst. Und er sagt, dass eine jahrelange Karriere muss jetzt ihr Ende finden, weil das, was aktuell um seine Person herum passiert, einfach nicht cool ist. Er kann das alles nicht mehr mit diesem ganzen Hass, der durch den Mois-Beef erzeugt wurde. Er hat dann als Grund genannt, dass er eben kein Hype-Rapper sei, sondern bei ihm geht es eher um so einen Personenkult. Es geht quasi um ihn, um seine Texte, man muss sich damit auseinandersetzen und so weiter. Und nach allem, was da passiert ist mit Mois um ihn herum, alles, was da geleakt wurde und so weiter, kann er das nicht mehr aufrechterhalten und er sehe keinen Sinn darin, die Karriere fortzusetzen. Er hat es auch zudem noch so bezeichnet, es wäre keine Niederlage, sondern eine Befreiung für ihn. Und das war eigentlich, wenn man ehrlich ist, nur so der Anfang von diesen 3 Videos, weil in den folgenden Teilen geht es dann nur noch darum, dass er sich bei vielen Leuten bedankt oder auch entschuldigt, Beefs aufklärt. Er hat zum Beispiel Kollegen angesprochen. Er hat auch, ne, die hatten ja auch so ihre Auseinandersetzungen, auch gesagt, dass Kollege eben ganz klar der bessere Künstler ist, dass er von ihm gelernt hat. Er bedankt sich bei Daniel Slotin, also dem Videografen, der für ihn so viele Blockbuster-Videos gedreht hat. Entschuldigt sich bei Roos, spricht über Julians Blog und so weiter. Bedankt sich auch nochmal ganz klar bei Salazado, also dem Chef der Großfamilie, die ja angeblich der Rücken ist von ihm. Und das war erstmal der Stand. Man dachte so, hä, okay, krass, also wie wild. Also auch, ich denke mir so, für die Fans von San Diego, wann hat man das letzte Mal so ein Video gesehen, so ausführliches, ehrliches Video, wo er sich so zu allem äußert, und trotzdem auch krass, dass jemand wie San Diego durch so eine Aktion wie den Beef mit Mois dann plötzlich seine Karriere beendet. Und überall in den Nachrichten, auch wenn man mal googelt, irgendwie San Diego oder so, geht auf News und guckt, wie die Headlines sind. San Diego beendet seine Karriere, San Diego beendet seine Karriere wegen Mois und. Bis dann San Diego ein paar Tage später nochmal eine Story gepostet hat, dieses Mal in Schwarz-Weiß, der gleiche Anfang wie der Anfang von seinen Statements zum Karriereende. Er sagt wieder, eine jahrelange Karriere muss jetzt ihr Ende finden. Und dann geht es aber anders weiter, und zwar sieht man ihn dann nochmal mit einem Augenzwinkern.
Ja, genau, also das war auf jeden Fall schon irgendwie heftig, als San Diego da sein Karriereende angekündigt hat, weil viele in den Kommentaren waren auch so, Bro beendet seine Karriere, ohne überhaupt richtig angefangen zu haben, weil er ja wirklich auch sehr, sehr selten und sehr, sehr rar Alben oder Musik veröffentlicht hat. Aber ich hatte das Gefühl, dass es viele auch schon abgekauft haben, obwohl eben San Diego auch in keiner Weise Mois erwähnt hat bei der ganzen Sache, ne? Also wie du sagst, er hat sich bei vielen entschuldigt. Und dann ist eben Donnerstag gewesen, dieses Video mit dem Zwinkern kam raus und dann kurz vor 0 Uhr kam dann auch eben ein längeres Statement, wo San Diego nochmal gesagt hat, ey, was Mois die letzten Wochen halt unter anderem gemacht hat, ne, Mutter von San Diego geleakt, San Diegos Gesicht geleakt, die ganze Zeit darauf gegangen, dass er Jude ist, ihn als alles mögliche andere beleidigt, San Diegos Sohn sogar beleidigt und. Und dann haben, glaube ich, viele schon vermutet, okay, um 0 Uhr kommt irgendwas und ja, so war es dann auch. Diss-Track 25 Minuten nur auf YouTube. Name vom Diss-Track Stan in the Mirror, angelehnt auf dieses Man in the Mirror, was Mois eben die Wochen, Monate davor sehr krass gepusht hat und in 4 Kapitel unterteilt. Das erste Kapitel Payback for Anise, zweites Kapitel Zeus the Junkie, drittes Kapitel das Geständnis und viertes Kapitel dann das Finale Stan in the Mirror, genau der gleiche Name wie eben auch der Diss-Track insgesamt. Und genau, der erste Teil dieses Payback for Anise rollt er eben auch nochmal so die Geschichte auf, wie sie Anise erlebt hat in dieser Ehe mit Mois eben, geht darauf ein, dann kommt ein ziemlich langer Part, wo Sprachnachrichten zwischen Mois und Mois seiner Mutter gezeigt werden. Meiner Meinung nach irgendwie ein bisschen zu lang, weil das irgendwie so 3-4 Minuten oder so geht. Und dann bei Zeus the Junkie ist mein persönlicher Favorit, weil es da eben einfach lustige, unterhaltsame Lines gibt gegen Mois und gegen seine ganzen Eskapaden in den letzten Wochen, Monaten und aber eben auch nochmal aufgerollt wird, wie kam überhaupt alles zwischen San Diego und Mois zustande. Ne? Also das einfach musikalisch nochmal aufgearbeitet und danach wird's halt richtig brisant, das Geständnis, da kommt dann eher wieder so ein ja emotionalerer Beat, sag ich mal. Und San Diego fängt eben an, sagt nochmal, dass Anise eben das nicht mehr ausgehalten hat mit Mois, nachdem sie da irgendwie fast Suizid begangen hat, immer wieder geschlagen wurde und dass Mois eben auch Anise in San Diegos Arme gedrängt hätte und es dann halt tatsächlich irgendwie ein Meet and Greet war und irgendwie taucht dann plötzlich Anise im Video auf, die sich bisher nur mit Maske gezeigt hat, plötzlich komplett ohne Maske. Und die beiden stehen sich gegenüber und es ist einfach so ein wilder Moment für so einen Diss-Track. Und bevor wir jetzt genauer noch darüber sprechen, nur um es abzuschließen, dann geht's eben über in Stan in the Mirror, in das letzte Kapitel. Und da zerlegt dann San Diego Mois nochmal auf allen Ebenen, geht extrem auf seine Mutter, aber eben auch davor extrem darauf ein, was zwischen ihm und Anise so läuft. Also in eine sehr intime Richtung auch einfach. Und wir haben auch eine Stelle aus diesem letzten Kapitel mit dabei. Und ich würde sagen, wir hören erstmal rein, weil das letzte Kapitel ist tatsächlich auch das kontroverseste. Und dann können wir anfangen zu diskutieren. Let's go, San Diego, Stan in the Mirror. Anise aufs Hotelzimmer nach dem Candlelight Dinner. Während du flänzt in der Villa, wird sie geleckt und gefingert. Ich hab gehört, du rennst jetzt weg vom Mafia-Kreis. Deine Ex hat in ihrem Bauch wegen mir Butterflies. Du Pussy, mach mit mir keinen Schwanzvergleich. Homie, you claim to be a player, but I fuck your wife. Reibst dir immer wieder unter die Nase wie Jay-Reste. Deine Perle klebt mir am Hals, Ace-Kette. Laberst rum, dass ich mit dir telefoniert hätte. Doch ich geb Potzen nur Gesicht, wenn ich an Nies lecke. Das Spendendrama war weder ihr oder mein Interesse. Stecke nur bei Sex mit deiner Ex unter einer Decke. Redest von Tapes, obwohl dein Schwanz nicht mehr steht. Während du drohst, eins rauszuhauen, haben wir 20 gedreht. Du willst Gesichter leaken oder exposen. Dafür lass ich in mein Video deine exposen. Ich krieg von ihr in der Hotel-Lounge ein Striptease. Du nennst Anissa heute. Yes, San Diego, Stan in the Mirror, das letzte Kapitel. Und das sorgt natürlich für ordentlich Furore. Insgesamt, wenn man sich dieses Video, also diese 25 Minuten von Anfang an angeschaut hat, dann hatte man, glaube ich, so einen ganz natürlichen Aufbau mit diesem Payback for Anise, dann dieses Zeus-Junkie-Ding. Geständnis war dann so dieses, wow, okay, was geht ab? Sowas hat, glaube ich, ein Deutschrap-Diss-Track noch nie erlebt. So, was passiert hier eigentlich gerade? Und dann Stan in the Mirror sorgt halt jetzt im Nachhinein noch für so viel Furore und hat, glaube ich, bei vielen auch einfach 1000 Fragezeichen hinterlassen, die bis zu diesem Zeitpunkt dachten so, Alter, was macht San Diego da gerade? Der zerstört Mois auf allen Ebenen. Und es gibt aber so ein bisschen den Vibe, als würde er sich vielleicht auch selbst zerstören in diesem letzten Kapitel. Und darüber diskutieren wir jetzt mal.
Ja, es ist wirklich, dieser komplette Diss-Track ist so ein kranker Fiebertraum, wenn man halt auch bedenkt, was davor passiert ist, diese komplette Story, dann dieses Karriereende, dann doch nicht mit diesem Zwinkern, dann kommt ein 25-Minuten-Diss-Track mit Video. Wann hat's das letzte Mal gegeben? Auch in dieser Qualität, kann man nicht anders sagen. Also das ist wirklich einer der großen Diss-Tracks. Und dann ja wirklich dieses so gedisst, diese Sprachnachricht auch noch geleakt von Mois an seine Mutter, wo Mois weint und quasi bewiesen werden soll, dass die Mutter wirklich so schlimm ist, wie sie von San Diego und von Anis dargestellt wird, wo ja quasi Mois und auch seine Brüder, obwohl die auch miteinander Beef haben, das Gegenteil behaupten. Auf einmal spielt er diese Sprachnachricht ab. Dann das Geständnis von San Diego, sie kommt rein ohne Maske, man sieht Anis Gesicht, sie ist mit dabei, er gibt die Beziehung zu, er sagt, sie haben sich verliebt und alles, und dann kommt dieser übelste Switch auf einmal. Und also das hat mich wirklich komplett gekillt. Also das hat, ich bin auf mein Leben nicht klargekommen, als er diesen Part ausgepackt hat. Und ja, es ist so, also guck mal, einerseits glaube ich, dass dieser Part wirklich dafür gesorgt hat, dass dieser komplette Diss-Track exponentiell viel mehr Reactions bekommen hat. Alle reden darüber. Ich habe gerade mal geschaut, nach wenigen Tagen, also hier, wo wir jetzt gerade aufnehmen, ist Montagmittag, 15.30 Uhr, und der ist jetzt bei 3,2 Millionen Views. Also wirklich für San Diego ein absoluter Erfolg. Und andererseits muss man aber halt auch wirklich sagen, also du fängst so an und er zeigt nochmal die Fehler von Mois auf, was der alles gemacht hat in der Beziehung, handgreiflich geworden, die Kinder behandelt, die Mutter, wie sie Anis ausgenutzt hat und so weiter. Und dann eigentlich auf eine verständnisvolle Weise auch so ein bisschen dieses, sie waren islamisch getrennt oder so, ne? Und dann haben sie sich kennengelernt, sie seien nicht fremdgegangen, das sei alles erst danach passiert. Und alles ist so, man hat Verständnis dafür, bis dann dieser Part kommt und auf einmal denkst du dir so, mein Gott, was erzählt der da? Was sagt der da? Also so, ey, da ist es dann wirklich, ja, das ist wirklich ein Fiebertraum.
Ey, ohne Witz, dieser Diss-Track beschreibt eigentlich auch komplett mein, wie soll ich sagen, so, was ich über San Diego denke auch oder wie ich zu ihm stehe, weil ich habe den früher immer todespeinlich gefunden mit diesem SpongeBob-Ding, konnte damit gar nichts anfangen, ne? Irgendwann habe ich dann so gemerkt, so ey, der ist ja doch irgendwie so ein krasser Rapper, so, ne, als zumindest als San Diego, ne, also jetzt so vor 2-3 Jahren habe ich das so langsam verstanden, okay, der hat's ja übelst drauf eigentlich, und in diesem Diss-Track beweist er es auch wieder komplett. Also ich muss echt sagen, ich dachte so, Alter, was macht der da, das ist so krass. Ich habe mir auch noch vor kurzem, ich habe das auf dem Team-Event, als wir auf dem Hebos-Festival waren, habe ich das auch erzählt, ich habe mir so alte Sachen von San Diego reingezogen, wie er sich mit Kollega battelt und sowas, PA Sports das und sowas, da ist mir aufgefallen, was der textlich einfach für ein Genie ist, wie krass dem das liegt, einfach so Diss-Tracks personenbezogen auch zu schreiben und so, ne? Und all das stellt er jetzt ja auch gut unter Beweis, auch dieses ganze Aufrollen von Geschichten nach so einem zeitlichen Faden und sowas. Ich lieb sowas und er macht es einfach so perfekt. Aber dieses letzte Kapitel und auch so dieses Telefonat mit Anis, was dann vor diesem letzten Kapitel kommt, ne, wo er sozusagen sagt, ey, Anis, ist dieser Part in Ordnung und so, und sie so sagt so, ja, ja, passt schon, und er dann so, Habibi und sowas. Das stellt einfach genau unter Beweis, was San Diego manchmal für mich ist, nämlich, dass der so irgendwie so ein unnormales, cringeness Peinlichkeitslevel hat, weißt du? Also was so, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber genau das ist irgendwie San Diego, wenn ich auch so seine Instagram-Stories in den letzten Jahren mal verfolgt habe, irgendwie, da hatte der das auch immer so, nicht dieses so komplett coole oder sowas oder so dieses, keine Ahnung, man übertreibt so und es ist trotzdem cool, sondern einfach so ein bisschen so dieses so, hä, voll cringe, was der gerade macht und irgendwie ein bisschen peinlich, wie er sich gerade ausdrückt und so. Genau das ist es irgendwie, und das passt, also dieser Diss-Track, der fasst es so perfekt zusammen, weil dieser Diss-Track ist einfach krass gut geschrieben, das muss man einfach sagen, aber irgendwie ist dieses letzte Kapitel so, das hätte man anders machen können.
Ja, gebe ich dir recht. Also ich muss sagen, für mich war das auch immer so, vor allem, weil ich halt Hardcore-Kollega-Fan bin und dann auch bei dem Beef zwischen den beiden halt 100% bei Kollega stand und so immer halt San Diego gesehen habe. Für mich ging es auch nie unter einen Hut, dass irgendwie so San Diego so diesen wilden Rücken hat mit Salazado. Irgendwie hat das für mich so gar nicht zusammengepasst. Kein Plan, warum, ja. Aber ich muss dir recht geben. Ich finde halt, also das ist das oder das wird einer der großen Diss-Tracks werden. Also der wird so in die Geschichte eingehen wie einer der großen Diss-Tracks im Deutschrap, weil halt die Länge, der Umfang, der Aufbau, verschiedene Kapitel per Video, dieser Überraschungseffekt mit Anis und dem letzten Part und so. Also er hat einen krassen Diss-Track gelandet. Er hat einen krassen Diss-Track gelandet, der viel Publicity bekommen hat. Was ich mich auch die ganze Zeit frage, ist so, ab wann hat er das geplant? Wann war der Moment, wo er angefangen hat, Parts zu schreiben? Und weißt du, so wie hat er sich noch danach geäußert dann in der Öffentlichkeit? Also war das schon von Anfang an klar und er hat irgendwie so ein paar Sachen gelegt, damit sich das in so eine Richtung entwickelt? Oder war das jetzt so gegen Ende, als er dann so ruhiger wurde und sich nicht mehr dazu geäußert hat zu allem?
Ich glaube, so jemand wie San Diego, der einfach so ein Schreibergenie ist, der hat so in dem ersten Moment, wo Mois irgendwas gesagt hat, hat er sich wahrscheinlich schon die Lines zurechtgelegt, so ungefähr. Also ich weiß nicht, ob in dem Moment dann klar war, dass er jetzt einen Diss-Track machen will, aber ich kann mich daran erinnern, dass irgendwann vor ein paar Wochen auch mal so ein Gerücht schon aufgetaucht ist, was ja auch naheliegend ist. Irgendwie hieß es dann schon so, dass Mois, glaube ich, auch sowas gesagt hat wie, ja, San Diego, wenn du jetzt deinen Diss-Track machen willst, juckt mich nicht oder irgendwie sowas. Ne? Mhm. Und dann ist es halt so brutal ruhig geworden, dass man gar nicht mehr damit gerechnet hat, weil man halt auch dachte, okay, vielleicht will so ein San Diego auch gar nicht diese krasse Auseinandersetzung suchen, weil halt noch so viel drumherum auch passieren kann und ans Tageslicht kommen kann. Und so sprechen wir später auch noch mal ein bisschen drüber. Aber aus Rap-Fansicht bin ich auch unfassbar froh, dass das passiert ist. Das ist einfach reinste Unterhaltung. Und es ist auch einfach ein starker Diss-Track insgesamt. Ne? Also wenn man jetzt mal alles ausblendet und sich nur diesen Diss-Track anguckt, nur San Diego und Mois und alles andere, Reaktionen von anderen Leuten, alles, was da familiär noch im Spiel ist, sondern wirklich nur San Diego und Mois sieht, dann hat San Diego ihn ja komplett zerstört damit. Mhm. Also weißt du so, wie krass ist das, dass er da dann erstmal alle Mois-Fehler auftut und so, der schlägt einfach Anis und alles mögliche, wie unterirdisch das Ganze ist, was Mois abgezogen hat. Und dann halt auch noch die Ex-Frau mit reinnimmt und sagt, hey, wir haben jetzt was, wir haben uns verliebt, so wie sehr willst du noch einen Menschen so zerstören, so insgesamt, ne? Also das ist schon einfach richtig, richtig krass gemacht. Und auch der letzte Part, der ist halt komplett ehrenlos, ne? Aber wenn man das nur so betrachtet, so ich meine, man kann einen Menschen nicht mehr erniedrigen als halt auf diese Art und Weise. Und das Einzige, warum es halt dann die Diskussion, warum es die dann gibt, ist natürlich, dass man dann betrachtet, ey, die haben Kinder, ne, also sowohl Mois und Anis als auch San Diego hat Kinder. Anis hat davor Statements gemacht, sich nie mit Gesicht gezeigt, plötzlich taucht sie da in dem Video auf, lässt San Diego diese Lines rappen und sowas, ne, all das kommt dann natürlich auf.
Ja, wobei ich muss auch ehrlicherweise sagen, also hätte er den Diss-Track so gelassen ohne den letzten Part, dann hätte noch was gefehlt. Also ich finde, der letzte normale Part, der endet ja eigentlich auch schon geil, weil da rappt er so, du Lügenbaron, dein Wort hat Untergewicht, ist deine Tochter, deine Schwester, hast du Mutter gefickt. Das ist so geil. Ja, also Mann. Der Part ist schon, also so der ist übel, dabei. Aber der ist halt genial, ja. Und ja, aber es hat diesen letzten Part gebraucht eigentlich. Also du hast vollkommen recht, also noch härter kannst du ja nicht antworten. Man darf nicht vergessen, was Mois auch gegen San Diego für wilde Scheiße gelabert hat. Also neben den ganzen grundsätzlich antisemitischen Äußerungen hat er Bild geleakt von seiner Mutter. Er hat ihn beleidigt, da war doch diese Sache, ist nicht validiert, aber dass er irgendwie am Grab von der Oma von San Diego war, ja, irgendwie, da, also ohne Ende, ja, und jemand wie San Diego, der halt das Talent hat, gut zu texten, so, das ist halt einfach die Reaktion, die, ja, irgendwo auch angemessen ist.
Yes, genau, also nachdem es jetzt auch so viel Diskussion und auch viel Kritik um diesen letzten Part gab, dachte ich dann so, okay, mal schauen, was denn jetzt so Likes- und Dislike-Verhältnis angeht. Und das ist schon sehr, sehr eindeutig dann, das denkt man gar nicht, weil so viel halt kritisiert wird und viele auch sagen so, ey, am Ende des Tages hat San Diego jetzt mit diesem Diss-Track nicht nur offengelegt, wie krank Mois ist, was eigentlich schon jeder wusste, sondern irgendwie halt auch bis in San Diego und Anis schlecht dargestellt, so, ne, das ist auf jeden Fall die Meinung, die einige vertreten. Trotzdem, wenn man jetzt mal aufs Likes- und Dislike-Verhältnis schaut, 110.000 Likes für den Diss-Track, 12.000 Dislikes, über 33.000 Kommentare, das unterstreicht auch nochmal, ne, wie relevant das Thema ist, weil es hier halt auch darum geht, dass ein Deutschrapper eigentlich einen YouTuber disst und damit halt nochmal, ne, zwei riesige Bubbles überhaupt diese Aufmerksamkeit diesem Thema widmen. Und wir hatten in der Instagram-Story zum Beispiel auch eine Abstimmung drin, welches Kapitel euch am besten gefallen hat. Und da haben dann 47% auch für das letzte Kapitel gestimmt, 23% für das zweite Kapitel, 18% für das Geständnis und 12% für das allererste Kapitel, was ja so ein bisschen die Intro war. Genau, also das mal, um so ein bisschen die Zahlen darzulegen. Und würde sagen, wir schauen mal darauf, was denn dann überhaupt insgesamt dadurch in der ganzen Szene ausgelöst wurde und welche Reaktionen kamen.
Ja, genau. Also zunächst mal kann man auch sagen, es hat sich wirklich jeder, der irgendwie mit dieser Story in Verbindung stand, dazu geäußert. Aber ich denke, am wichtigsten oder am besten zum Reinstarten ist sogar, wie hat sich Mois zu der ganzen Sache geäußert? Das Erste, was ich gesehen hatte, war eine Story von ihm, wo er einfach nur so geschrieben hat, sowas wie, ha, 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 also hatte ich doch recht, ja. Also so, ich meine, also, das ist schon eine geile Antwort darauf, muss man sagen. Er hat dann aber auch noch ergänzt dazu, so, ey, stellt euch mal vor, wie ihr durchdreht, wenn ihr irgendwie zurückkommt, ich weiß nicht, irgendwie, er kam aus Türkei zurück oder sowas, ihr kommt zurück aus der Türkei und ihr ahnt was, aber seid euch nicht 100% sicher. Und jetzt sagt mir mal, ihr würdet nicht durchdrehen. Also so, er hat so schon so ein bisschen seine Gefühle auch rausgelassen und das Ganze ging auch noch weiter, dass er jetzt wirklich vor, also einen Tag später, als das Ganze rauskam, dann in einem Stream geweint hat und gesagt hat, ja, er findet es halt einfach schrecklich, dass seine Kinder das eines Tages hören müssen, dass seine, also dass die Mutter der Kinder, Anis, in dem Video mit San Diego ist und die darüber rappen, wie sie es miteinander treiben und was er mit ihr anstellt und so weiter. Ich würde sagen, alles drei eigentlich auch eine verständliche Reaktion irgendwie auf das Ganze.
Safe, auf jeden Fall. Aber man darf da wirklich auch nicht die Doppeldeutigkeit vergessen. Also, ne, Mois stellt sich ja jetzt so als besorgter Vater dar, aber man darf ja wirklich nicht vergessen, worüber wir in den letzten Wochen die ganze Zeit berichtet haben. Das soll das eine jetzt auch gar nicht so irgendwie reduzieren, ob das schlimm ist oder nicht, ne, was Anis und San Diego jetzt mit diesem Musikvideo gemacht haben. Aber insgesamt so, ne, Mois hat Kita-Adressen von den Kindern geleakt, die Adressen von Anis geleakt. Anis hat ja selber noch kurz vor diesem Diss-Track auch gesagt, sie kann nicht mal mehr zu Aldi gehen, weil sie andauernd von Leuten erkannt wird und irgendwas ihr hinterhergerufen wird, auch wenn sie mit den Kindern ist und sowas. Ne? Also Mois hat dadurch, dass er alles öffentlich gemacht hat, er hat ja auch Fotos geleakt, zum Beispiel, wie er anscheinend mit Anis Sex hat, ne? Also so all diese privaten Sachen hat der Mois selbst an die Öffentlichkeit gebracht, über die Mutter seiner Kinder. So, keine Ahnung, also da kann man sich jetzt schlecht im Nachhinein so hinstellen und jetzt so den Moralapostel spielen, wenn man diesen ganzen Stein ja auch ins Rollen gebracht hat.
Safe. Ich wollte es auch erstmal nur so ganz unparteiisch so erwähnen, wie sich Mois geäußert hat, aber das bringt mir jetzt eigentlich, ich kann jetzt mal einen Punkt auch ein bisschen vorwegnehmen, den ich mir eigentlich in meinen Part für das Fazit geschrieben habe, weil ich finde, es haben sich jetzt auch nach diesem Diss-Track, darüber sprechen wir gleich wieder, sehr, sehr viele Leute geäußert, die eine Haltung haben, die durch was weiß ich getrieben wird, vielleicht durch gewisse Glaubenssätze oder Ansichten oder Moralvorstellungen oder sowas, ja, die ich nicht ganz unterschreibe und die jetzt nach diesem Ding extremst abwertend auf Anis losgehen, ja. Sagen, wie kann man nur so sein? Mädchen, werdet nicht so wie die und in einer Art und Weise, das ist wirklich unter aller Sau, ja. Und klar gibt es jetzt diese Empörung wegen dem letzten Part und der letzte Part ist cringe und wild und aufregend alles. Aber wie du gerade richtig gesagt hast, ey, was ist denn passiert, wenn man mal diese ganze Rap- und Öffentlichkeitssache so rauslässt, ja? Da waren ja zwei Personen, die eine absolut toxische Beziehung hatten, aber vor allem die Frau darunter gelitten hat, unter häuslicher Gewalt, unter psychischem Druck von der Mutter, aber natürlich auch von ihm. Also er hat zugegeben, sie geschlagen zu haben und alles, ja? Und dann machen die mehr oder weniger Schluss und sie kommt halt mit einem Bekannten ihres Ehemanns, ihres Ex-Manns zusammen, ja. So, der behandelt sie augenscheinlich gut und sie sind glücklich. Das ist ja so, das ist ja an sich alles okay, ja. Natürlich gibt es jetzt diesen Diss-Track und alles, was passiert ist und so weiter, ja. Und man kann sagen, oh mein Gott, wie kannst du nur als Mutter Kinder und so. Aber ich finde, das sind tatsächlich, wenn man es als Großes und Ganzes betrachtet, sind das doch Kleinigkeiten. Es geht darum, dass diese Frau nicht mehr geschlagen wird, nicht mehr unterdrückt wird, dass sie nach 7 Jahre Horror-Ehe da raus ist und jetzt eine gesunde, glückliche Beziehung führen kann mit einem Mann, der sie irgendwie wertschätzt und sowas. Also Weißt du, ich finde, das geht manchmal so ein bisschen verloren, wenn man sich jetzt diese Reaktionen anguckt. Und ja, das ist eigentlich so ein bisschen mein Fazit vorweggezogen.
Ja, absolut. Vor allem, es ist auch mega, mega schwer halt so von außen das Ganze zu kommentieren, finde ich. Also ne, natürlich kann man jetzt irgendwie so sagen, so, oh, das haben sich San Diego und Anis bestimmt auch anders gedacht, so die bereuen jetzt diesen letzten Part bestimmt richtig, aber deren Intention war ja davor auch irgendwie, Mois den Wind aus den Segeln zu nehmen. Also auch Anis hat jetzt danach nochmal ein langes Statement veröffentlicht und hat da auch nochmal darauf hingewiesen, so ey, keine Ahnung, ne, Mois hat auch Bilder von mir, wenn man 7 Jahre in der Ehe ist, ne, der hat auch Sachen aufgenommen und sowas und hat immer gedroht, halt all diese intimen Sachen zu veröffentlichen und so. Und in dieser Angst lebt man eben die ganze Zeit, sodass man jetzt eben selbst auch mal in die Offensive gehen wollte. Und wir alle da draußen, wir können doch auch gar nicht wissen, wie anstrengend das Leben von Anis in den letzten 7 Jahren, aber auch in den letzten 2 Monaten war, weil sie selber wollte das Ganze ja auch gar nicht, dass das so krass eskaliert und in der Öffentlichkeit ist, ne? Ja. Also klar, sie hat auch ihr Statement gemacht, aber ja, damals, ne, mit der Maske, als es irgendwie so 15 Teile oder sowas hatte. Aber das war ja auch erst, nachdem Mois eben so krass in die Offensive gegangen ist und eben, ja, auch Sachen veröffentlicht hat und dieses ganze Thema halt so krass in die Öffentlichkeit gepusht hat. Also, ne, das sind ja letztendlich gerade nur Reaktionen auf Aktionen von Mois eigentlich. Und da so krass zu urteilen darüber von außen, weiß nicht, ist schon irgendwie schwierig, weil wir in den Menschen da auch nicht ganz drinstecken, so was die halt alles erlebt haben. Und wie du sagst, hier wird irgendwie gerade so Kleinigkeiten wie so ein musikalischer Diss-Track, das wird so gerade übelst beurteilt und verurteilt. Und diese ganzen Sachen, die Mois in diesen letzten Monaten auch auf seinem Drogenwahn und so gemacht hat, die werden gar nicht so krass bewertet im Vergleich dazu.
Ja. Eine weitere wichtige Person, die sich auch noch zu dem Ganzen geäußert hat und auch nach wie vor immer wieder dazu äußert, ist Pixie.bbm. Wie sie mit bürgerlichem Namen oder zumindest Vornamen heißt, weiß man gar nicht genau. Es ist aber die Ex-Frau von San Diego. Die hat auf Instagram einen Hunde-Account und also nur Bilder von irgendeinem kleinen Hund, aber über die Story äußert sie sich halt die ganze Zeit zu diesen Geschehnissen. Und ein wichtiger Fakt von dieser ganzen Story ist ja jetzt, dass anscheinend niemand fremdgegangen sei. Also dass Anis oder das beziehungsweise das Mois sich islamisch getrennt hat von ihr, also irgendwie auf den Koran geschworen in einem Streit, whatever. Und danach sei das Ganze erst gestartet. Also erst danach hätten sie was miteinander angefangen, San Diego und Anis. Und jetzt hat sich aber Pixie dazu geäußert und hat unter anderem in ihrer Insta-Story geschrieben, oder hat dieser niemand mit fiktivem Hunde-Account wohl doch die Wahrheit gesagt? Falls ihr nun denkt, die beiden haben die Beziehung erst nach Beendigung anderer Beziehung angefangen, dann liegt ihr falsch. 2 Fremdgeher machen ein Video und alle feiern die Love-Story. Und das Ganze wurde auch noch von einerseits von Mois unterstützt sozusagen, der das auch behauptet hat, aber auch noch von weiteren Accounts habe ich das jetzt gehört, zum Beispiel von Samarita, der hat ja auch da so, war ja auch ganz wild in dem Beef mit drin, ja, und andere Accounts, die auch alle gesagt haben, nee, das stimmt nicht so ganz, dass da erst beendet wurde und dann neu angefangen wurde, also ne, müssen wir mal gucken, was da in Zukunft noch rauskommt. Aber was ich auch krass fand, in dem Diss-Track von San Diego hat er ja auch ein Part an seinen Sohn gewidmet oder irgendwie, ne, irgendwie so auch an seine Ex-Frau, aber vor allem auch an seinen Sohn und irgendwie so, ey, du hast so Parts, Raps wie dein Vater und ich bin stolz auf dich und sowas. Und für mich hat sich das aber so ein bisschen angehört wie so ein Abschiedspart, also sowas wie so, du bist jetzt mit deiner Mama und ich bin jetzt mit Anis. So irgendwie kam es so für mich rüber. Und Pixie, also seine Ex-Frau und Mama von seinem Sohn, hat jetzt auch noch eine Audio geleakt, wo der Sohn von San Diego und ihr sowas sagt von wegen, dass es jetzt nur noch ihn und die Mutter gäbe, da der Vater, also San Diego, jetzt mit Anis ist. Also hat das auch noch so ein bisschen unter, ne, irgendwie, ja.
Genau. Krass. Also der Sohn ist ja 12 Jahre, glaube ich, und hat sich da eben auch direkt Richtung San Diego gewandt, ne? In dieser Audio, man hat ihn in keinster Weise gesehen, also es war wirklich nur eine Audio und darüber halt so eine schwarze Story gelegt und irgendwas geschrieben, so, ne? Mit so heartbroken Emoji. Und ja, Pixie hat aber schon ordentlich ausgepackt. Also ich hatte das schon gesehen, kurz bevor der Diss-Track online gegangen ist, hat sie schon auch reagiert und so gesagt, so ey, ich werde auch auspacken. Und eine sehr, sehr interessante Person ist jetzt jetzt nämlich auch wieder auf der Bildfläche aufgetaucht. Und zwar wahrscheinlich, wenn man sich irgendwie zurückerinnert an so die Anfänge von unserem Podcast, ging es wahrscheinlich schon mal sehr extrem um diese Person, und zwar der Account Eisfuchs. Keiner weiß, wie er aussieht, keiner weiß, wer er ist. Er war damals so eine Art Sprecher von Bushido und hat immer wieder irgendwie Sachen aufgedeckt und besonders so gegen die Richtung Flair und so weiter auch geschossen. Also der war eine Zeit lang richtig, richtig aktiv auf Twitter und hat immer wieder Hintergrundinfos gehabt, bei denen niemand genau wusste, woher er die jetzt zieht. Also wahrscheinlich damals von Bushido, und der ist jetzt jahrelang untergetaucht und plötzlich wieder am Start gewesen und hat eben anscheinend von Pixie auch Material zugespielt bekommen und Geschichten zugespielt bekommen und diese dann auf seinem Account veröffentlicht und dort eben auch Pixie komplett in Schutz genommen, aufgrund der ganzen Sachen, die halt passiert sind. Und um das nochmal so ein bisschen mehr in Kontext zu setzen, also Pixie und Mois hatten damals eben zusammen dieses Video geleakt von Anis im Auto sitzend und San Diego, der die Kamera wegschlägt. Und auf dem Account von Eisfuchs wird jetzt nochmal genau dieser Tag beschrieben. Ich lese es mal ganz kurz vor. Der Tag, an dem das besagte Video von dir und Anis aufgenommen wurde, war der 9. November 2023. Übrigens der Geburtstag von Mois Tochter. Deine Frau ist mit dem Hund spazieren gegangen, also San Diegos Frau, und ausnahmsweise mal beim Studio vorbei. Hat gesehen, Licht brennt, aber dein Auto ist nicht da. Auf einmal kommen zwei Freunde von dir raus und gehen nicht zum Parkplatz, sondern in die nächste Seitenstraße und bleiben da stehen. Kurze Zeit später kommt der BMW von Mois angefahren, du am Steuer und Anis als Beifahrerin. Deine Jungs springen rein, deine Frau rennt zur Beifahrertür und fängt an zu filmen. Den Rest habt ihr gesehen. Was ihr nicht gesehen habt, ist das, was in diesem Auto noch lag. Ein Liebesbrief von Dima, also von San Diego, an Anis, inklusive einer Zeichnung von ihr als Engel. Das ist leider kein Witz. Und dazu gab es auch tatsächlich so ein Foto von dem Liebesbrief, wo man so diesen Anfang lesen kann. Irgendwie, hey Anis, du hast dein Leben lang als Engel wie in der Hölle gelebt. Und so weiter und so fort. Und da sind echt noch heftige andere Sachen mit dabei gewesen. So von wegen, dass San Diego halt auch seiner Ex-Frau, also Pixie, das unter die Nase gerieben hat, dass er was mit Anis halt hat und dass die so guten Sex haben. Und irgendwie war einmal, wurden die dann erwischt. Also San Diego und Anis von Pixie erwischt. Und am nächsten Tag hat dann San Diego angeblich seine Unterwäsche Pixie in die Hand gedrückt. Und sie hat halt gefragt so, hä, was soll das? Warum gibst du mir jetzt so deine Unterwäsche in die Hand, so mit der, du bist gestern fremdgegangen einfach, ne? So, was soll die Scheiße und sowas? Und ab da ist es dann eskaliert irgendwie und die haben sich dann wirklich halt getrennt oder Pixie hat ihn dann rausgeschmissen. Also da waren wirklich heftige Sachen irgendwie nochmal dabei. Pixie hat auch San Diego mäßig unterstellt, so von wegen, dass San Diego anscheinend auch ihr Gewalt angetan hat, und das sind jetzt einfach so Sachen, die im Raum stehen, deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Was man eben weiß, ist, ne, dass Pixie dieses Video gedreht hat da, das hat man ja auch gesehen, sie hat die erwischt, und eben dieses Foto von diesem Liebesbrief, aber ansonsten sind es bisher halt einfach nur so, ja, Erzählungen sozusagen, die da jetzt im Raum stehen.
Aber krass, okay, das sind ja auch nochmal wilde Zusatzinfos irgendwie, wenn man das nochmal hört. Also,
ja, und ich finde, da muss man dann auch wirklich sagen, jetzt so mit dem von Pixie, ne, davor haben wir ein bisschen über die anderen Sachen gesprochen, das hat auch Eisfuchs nochmal betont, irgendwo am Ende von dieser Geschichte tut einem dann Pixie wahrscheinlich am meisten leid, wenn diese ganzen Sachen stimmen, ne? Die sucht jetzt auch nicht wirklich so den Weg in die Öffentlichkeit, die will nicht irgendwie die nächste Influencer-Karriere starten, hat sie auch selber so gesagt, ne? Sondern sie will einfach nur, dass halt die Wahrheit gesagt wird und nicht irgendwelche Lügen verbreitet werden. Und ich muss sagen, so diesen Film mit hier, der Sohn macht jetzt eine Audio und sowas, das fühle ich nicht so, weil ich finde einfach, in dieser ganzen Geschichte sollten die Kinder ein bisschen rausgelassen werden und nicht noch mit reingezogen werden, hier fürs Internet und so weiter. Aber wenn man diesen ganzen Themen Glauben schenken darf, ey, dann ist Pixie da auf jeden Fall am ärmsten in dieser ganzen Situation dran und halt vor allem auch auf jeden Fall die Kinder, weil die diese ganze verrückte Konstellation miterleben müssen. Was jetzt bei San Diego und Anis ist, ne, ob die schon getrennt waren oder nicht, ne, das ist ja auch nochmal unterschiedlich. Vielleicht war ja Anis schon getrennt, aber San Diego noch nicht, ne? Also das weiß man ja nicht ganz genau, wie das war. Trotzdem muss man auch an der Stelle sagen, ne, weil jetzt so Leute so tun, als wäre das Fremdgehen von Anis schlimmer als das Mois sie geschlagen hat und so, ne? Also Anis hatte einfach 7 Jahre lang Horror-Ehe mit Mois, wurde geschlagen und alles drum und dran. Selbst wenn sie fremdgegangen wäre in der Zeit, wäre das noch nachvollziehbar, weil das letztendlich auch nur eine Reaktion auf die ganzen Aktionen davor wäre. Und wir wissen ja nicht mal, ob das der Fall ist, ne? Also wenn die islamisch getrennt waren, oder vielleicht sieht es ja auch nur so, ne, dass Anis sich getrennt hat. Sie hat 1000 Mal probiert, aber Mois hat es halt nicht akzeptiert und so, ne? Also dann kann es ja schon dadurch irgendwie passieren, dass unterschiedliche Versionen auftauchen von der Geschichte.
Ja, genau. Eigentlich kann man festhalten, dass tatsächlich die Frauen in der Geschichte die sind, die am schlechtesten dran sind. Also
mega.
Männern, die haben jetzt irgendwie Beef dadurch, der eine mit der anderen, dies, das und sowas. Ja, aber so eigentlich, die beiden Frauen sind die leiden. Okay, ich würde trotzdem sagen, lass uns mal weiterkommen zu den nächsten Äußerungen. Und zwar gehen wir mal in eine ganz andere Richtung, weg von den Tier 1 involvierten Leuten, die ja wirklich aktiv in der Geschichte involviert sind, wie ein Mois oder eine Pixie, zu den Leuten, die ein bisschen drumherum sind. Und eine Sache, die ich kurz danach gelesen hatte, war dann, dass die tschetschenische Mafia angeblich Geld für Infos über San Diego ausgesetzt hat. Und ich habe mir das Ganze dann mal angeguckt. Das ist ein Instagram-Account von einem, der da anscheinend drin ist. Das sieht auf jeden Fall sehr real aus oder zumindest wie Jungs, mit denen man nicht gerne Stress haben möchte. Und die haben dann tatsächlich in der Instagram-Story gepostet, dass sie halt 50.000 Euro geben für jeden, der irgendwelche Infos über San Diego hat, also zum Beispiel den Standort, wo der sich befindet, etc. pp. Und die halten ihr Wort, also das sind wirklich die Zahlen, die 50.000 Euro sofort, man soll nur Bescheid sagen. Und mein erster Gedanke war auch so, okay, wild, was geht? Also hat jetzt irgendwie so Mois da irgendwie die Mafia eingeschaltet oder so, um denen nochmal noch krasser zu schaden und sowas. Dem war dann aber gar nicht so. Mois hat sogar dann dagegen, also hat die gebeten aufzuhören. Und zwar war das anscheinend so, dass diese tschetschenische Mafia sich da irgendwie einmischen wollte und so von wegen so, hey, da hat jetzt San Diego zusammen mit der Ex-Frau so krass über einen von uns gerappt und die Mutter beleidigt und alles, und als Tschetschen lassen wir uns das nicht gefallen und werden da jetzt Rache vollziehen. Aber auf das Ganze hat dann eben Mois wirklich ein ausführliches Statement auch gemacht, ein Video-Statement, hat gesagt, ich will nichts mit euch zu tun haben, ich bin nicht für euch, ich bin aber auch nicht gegen euch, lasst es sein, weil da sind meine Kinder mit dabei und ich will nicht, dass ihr denen irgendwas antut und so, und hat das Ganze dann so ein bisschen gebremst. Auf der anderen Seite, ich hatte ja auch erwähnt, dass in dem Statement von San Diego, wo er noch sein Karriereende angekündigt hat, da hat er ja ganz explizit sich bei Salah Sado bedankt und hat gesagt, hey, Salah und ich, wir bleiben immer Brüder, ich liebe dich, ich liebe deine ganze Familie, deine anderen Brüder sozusagen, die sind für mich wie Familie und wir stehen immer hintereinander und sowas, ja. Salah Sado hat aber jetzt nach dem Diss-Track von San Diego Folgendes in seine Story gepostet: An die Leute, die mir hier alle schreiben, haltet mich da raus. Ich will da auch meine Meinung nicht sagen oder sonst was. Die sollen das alle untereinander klären. In dieser Zeit hatte ich mit niemandem von denen Kontakt oder sonst was. Danke. Weil ich kann mir vorstellen, dass Salah Sado ein gewisses Umfeld hat, die wahrscheinlich auch Werte haben, die San Diego mit diesem Diss-Track mit Füßen getreten hat und die jetzt zu Salah Sado kommen und sagen, hey, rechtfertige dich mal. Wie kann das sein, dass du als einer von uns irgendwie jemanden beschützt, der solche Sachen macht irgendwie? Und ich kann mir vorstellen, dass Salah Sado da schon auch Stress bekommen hat wegen dem ganzen Diss.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Also er hat dann, glaube ich, auch kurz danach nochmal ein weiteres Statement dazu gemacht und ihm war dann schon sehr viel Wert daran, ja, sich davon zu distanzieren. Ich frage mich halt, ob jetzt San Diego in dieser Situation Schutz irgendwie hat in irgendeiner Art und Weise.
Mhm. Ja, das frage ich mich auch. Wo ist der jetzt? Weil irgendwie, es gibt doch bestimmt, keine Ahnung, 20 Leute oder sowas, die Adresse von San Diego kennen und die jetzt irgendwie unter Druck rausgehen könnten oder was weiß ich warum. Ne? Also ich frage mich auch, wo die sind, in einem Hotel oder so mit Anis zusammen. Ja, gute Frage.
Ja, eigentlich ist das so eine Situation, da könnte man, glaube ich, fast irgendwie Polizeischutz bekommen dafür. Also Anis hatte ja, glaube ich, auch vor ein paar Wochen Polizeischutz.
Ja, true. Ja, fände ich auf jeden Fall angebracht in der Situation. Und eine andere Person, die sich auch noch geäußert hat oder wo sogar so ein bisschen spicy Content drumherum passiert ist, und zwar, Kollege hat ja jetzt sein Karriereende angekündigt. Dann hatte San Diego sein Karriereende angekündigt. Und dementsprechend war jetzt die Gerüchteküche am Brodeln irgendwie, ey, da kommt jetzt Boss Aura 2. Wenn zwei so große Artists ihr Karriereende ankündigen, die zusammen ein Collabo-Album hatten, ja, das kann doch nicht stimmen, ja. Jetzt San Diego Diss-Track rausgehauen und in diesem Diss-Track kommt eine kurze Stelle, wo er irgendwie sowas sagt wie, ja, was hat SpongeBoss dazu zu sagen? Irgendwie wird es auf jeden Fall SpongeBoss erwähnt, also sein alter Ego, seine zweite Künstleridentität, ja. Und dann sieht man eine Art TikTok eingeblendet, wo man SpongeBoss sieht, also dieses SpongeBob-Schwammkopf-Kostüm. Und das TikTok wird kommentiert von verschiedenen Leuten, zum Beispiel Daniel Slotin, also sein Videograf, aber auch Kollege, der kommentiert, wann kommt Boss Aura 2 und 3 Fragezeichen. Und
krass.
Ich habe auf Twitter und sowas dann die Post gesehen dazu, wo stand, ey, Boss Aura 2 wurde gerade bestätigt. Ist jetzt offiziell bestätigt und sowas, ja. Und ich habe mir so, hä, okay, wild, was geht, ja. Aber die zweite News, die dazu passiert ist, ist, dass anscheinend Kollega jetzt San Diego entfolgt sei. Also, irgendwie passt es nicht alles zusammen.
Vielleicht hat San Diego ihm halt nicht den letzten Part gezeigt. Und halt nur bis zu der Stelle, ja. Wo es halt mit diesem SpongeBoss-Einblendung war, mit dem Livestream. Krass, ich habe noch eine andere Sache gesehen, die nämlich in die Richtung geht. Und zwar hat bei Kollegas letzten Post steht anscheinend sowas wie, es ist wie Spiegel als Caption. Ne? Das ist so ein Kollega-Zitat. Und da steht halt, es ist wie Spiegel, Punkt, Punkt, Punkt. Und jetzt bei San Diego, seinem Post war irgendwie sowas wie, man sieht sich, meine Freunde, hat er irgendwie so am Ende gesagt oder stand in der Caption, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Und wenn man diese beiden Sachen halt zusammenfügt, dann ist das halt eine Kollegah-Line. Es ist wie Spiegel, man sieht sich, meine Freunde. Mhm. Weißt du? Ja. Und deswegen sind da jetzt auch gerade so, okay, das kann ja gerade kein Zufall sein. Also anscheinend Kollegah San Diego planen irgendwas, aber dieses Entfolgen kam halt krass so rüber, als wäre halt Kollegah nicht ganz einverstanden mit der Art und Weise, wie San Diego jetzt Mois erledigt hat. Aber vielleicht soll es halt auch einfach noch mehr Verwirrung stiften. Also wirklich, wirklich spannend, was da jetzt auf uns zukommt. Ein Farid Bang bringt ja jetzt am Freitag völlig überraschend ein Soloalbum raus. Auch da ist ja immer noch das Munkeln, kommt jetzt JBG4 oder nicht. Er hatte ja letztens eine Fragerunde auch, wo er gefragt wurde, hier kommt noch ein Collabo-Album in Planung. Und Farid Bang meinte so, nee, auch nicht mit Kollegah. Und am Ende der Fragerunde hat er aber gesagt, ey, eine dieser 21 Antworten, die ich gegeben habe, ist gelogen. Also keine Ahnung, was uns da erwarten kann. Vielleicht auch JBG4 von San Diego, Kollegah und Farid Bang und dann noch Boss Aura 2 in der Deluxe-Box drin.
Ja. Ey, das ist wirklich wild. Also, ey, das habe ich mich auch gefragt, weil so, also es war ja jetzt all diese Ankündigungen und dann hat ja, also erstmal auch, ne, Farid Bang da auch wilden San Diego-Move gebracht, mit diesem so, eine Antwort ist gelogen, oder San Diego wilden Farid Bang-Move gebracht, ja. Auf jeden Fall, das habe ich mir auch gedacht, weil Farid Bang hat ja angekündigt, dass was Großes kommt, eine große Neuigkeit kommt um 18 Uhr, ich glaube am Sonntag oder sowas war das, ne. Und dann habe ich schon gedacht, oh mein Gott, kommt jetzt wirklich irgendwas von Kollegah, San Diego und Farid Bang, die sind ja eigentlich auch irgendwie mal befreundet gewesen oder sind es immer noch alle zu dritt irgendwie. Da gibt es ja dieses Bild, wo die auf so Motocross-Rädern sind, was auch irgendjemand mal veröffentlicht hatte ohne und vergessen hat, das Gesicht von San Diego zu verpixeln, wo der dann quasi mit normalem Gesicht drauf zu sehen war. Aber ja, okay, wilde Vermutungen, wir werden es sehen, aber ich glaube, da ist schon was am Brodeln irgendwie. Was ich mich auch noch gefragt habe, ist so, was denken Shindy jetzt von dem Ganzen? Also klar war der jetzt nicht mit San Diego groß im Beef oder sowas, aber so, man hat ja jetzt mitbekommen, auch durch diese ganzen Diss-Tracks von Shindy und die Lines, die er benutzt hat in dem Beef gegen Farid Bang und Kollegah, der ist schon komplett informiert, also auch wirklich auf so einem Level, wie wir es hier im Podcast immer besprechen, absoluter Nerd, ja, und der wird das Ganze von seinem Domizil in Süddeutschland beobachten, und auch wenn er den Beef eigentlich mit Farid und Kollegah hatte, ist das ja schon irgendwie Dunstkreis, und da explodiert ja gerade alles, also alle gegen alle und leaken Sachen und hier kommt irgendwas an die Öffentlichkeit, was nicht sollte und sowas. Und ich glaube, er lehnt sich einfach zurück und hat gerade Unterhaltung seines Lebens.
Ja, safe, safe. Der soll sich aber mal nicht zu sehr davon ablenken lassen und lieber mal daran arbeiten, dass wirklich dieses Jahr noch ein Album rauskommt, so wie es eigentlich versprochen wurde.
True.
Ja.
Alright.
Ey, krass, was wir da bekommen haben auf jeden Fall. Eigentlich haben wir schon unsere Fazits auch die ganze Zeit zwischendurch schon irgendwie gedroppt. Vielleicht nochmal ganz kurz, um das Thema so abzuschließen. Also, wenn alles so stimmt, wie es jetzt auch hier von Pixies Seite und so geäußert wird, ne, dann muss man wirklich sagen, die tut mir einfach komplett leid, was die da miterleben musste mit so viel Unehrlichkeit und allem drum und dran, was passiert ist. Auch Anis einfach 7 Jahre lang Horror-Ehe mit Mois, fast in den Selbstmord getrieben, geschlagen, alles drum und dran. Hat jetzt vielleicht so mit diesem Diss-Track und dass sie da gesagt hat, okay, dieser Part ist so in Ordnung und so, das hat nicht so zu dem gepasst, wie sie davor sich verhalten hat, aber hat wahrscheinlich für sie in dem Moment so Sinn gemacht, weil die Bedrohung durch andere Sachen einfach noch viel extremer waren. Kann man jetzt sagen von außen, ja, war vielleicht ein dummer Move oder so, aber ist auf jeden Fall nicht so schlimm wie alles, was Mois in den letzten Monaten, in den letzten Jahren gemacht hat. Deswegen ist meine Meinung auch, dass Mois den Diss-Track komplett verdient hat, auch wenn ich ihm abkaufe, dass er seine Kinder und auch seine Ex-Frau über alles geliebt hat. Aber keine Ahnung, wenn man sich halt so verhält als Ehemann, darf man sich nicht wundern, dass einem sowas dann wieder fährt am Ende. Und für all diese ganzen Sachen in den letzten Wochen so, finde ich, wurde er auf Rap-Ebene auch gut zerstört. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Es ist ja immer noch Rap einfach, was wir uns jetzt anschauen, auch diesen Diss-Track, wenn man den so bewertet, hat San Diego einfach krass abgeliefert, krasses Entertainment. Rein menschlich weiß ich da nicht ganz genau, was ich von San Diego halten soll. Wenn das von Pixie stimmt und sowas, richtig, richtig übel, sowieso muss man genauso verurteilen. Und man kann natürlich auch sagen, so ey, ist das ein cooler Freundschaftsmove von San Diego, wenn er da mit Mois cool war und so und dann ja ihm sozusagen ne was mit seiner Ex-Frau anfängt. Weiß nicht, ne? Ist natürlich nicht so super cool. Yes, aber ne, abschließend so als Rap-Fan super Unterhaltung einfach durch diesen Diss-Track bekommen und San Diego hat unter Beweis gestellt, dass er halt sehr viel drauf hat, was Diss-Track-Schreiben angeht.
100 Pro. Dem kann ich mich echt nur anschließen und deswegen würde ich sagen, kommen wir mal zu unserem nächsten Thema, ein bisschen was Erfreulicheres und zwar neue Musik. Aber bevor wir über Chiagos neues Album sprechen, gib mir doch mal einen kurzen Part.
Yes, okay, als Vorwarnung natürlich komme ich jetzt nicht an San Diego ran. Aber okay, ich kicke die Bars in Bolivien oder Peru, dein Rap klingt billig, nenn dein Album Temu, Record auf 3800 Meter, ich flieg higher than you, ich schau mir unsere Follower an und da fehlst noch du, also folg diesem Podcast, denn du bist doch cool. Haus, Maus.
Geil. Nice.
Yes.
Finde ich immer schön, also, wenn du aktuelle Themen mit einbaust. Sehr geil.
Folgt diesem Podcast auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat. Dann bleibt ihr informiert über alles, was im Deutschrap so passiert. Und jetzt lass weitermachen mit Chiago.
Genau, ja. Ja, wir probieren ja hier nicht nur die News der Woche für euch zusammenzufassen, sondern auch die wichtigsten Releases, die den Deutschrap so bewegen. Und dazu gehört auf jeden Fall auch das neue Album von Chiago, Wilmersdorfs Kind. Ich muss zugeben, es gibt ja immer dieses EP, Mixtape, Album, whatever. Ich kann gar nicht genau sagen, wo jetzt die letzten zwei reinfallen. Auf jeden Fall kam 2022 kam das, nennen wir es mal Album mit dem Titel 2022 war Film gewesen raus und 2023 kam Denkmal drüber nach raus und jetzt 2024 kam Wilmersdorfs Kind raus. Das dritte Album dann von Chiago, 17 Tracks insgesamt, knackige 36 Minuten und 27 Sekunden Spiellänge. Wobei man sagen muss, ne, 17 Tracks, dabei sind aber die Songs bei Intro und Berki, hau mal in die Tasten, du Wunderkind, nur ein Skit, also bleiben 15 übrig. Und davon ziehen wir nochmal einen ab, denn der Song Belohnen zusammen mit Bowser ist vorerst nur auf der Vinyl und der CD drauf. Das heißt, wenn ihr jetzt auf Spotify geht oder auf wo auch immer, Apple Music oder so, und ihr hört euch das neue Chiago-Album an, dann sollten da nur 14 Tracks drauf sein. Features mit dabei sind Mako, Jeremias, Ikimel, Bowser, wie gesagt, nur auf der Vinyl und CD und Ritalin, also sein Kumpel, der ihn ja zum Rappen gebracht hat. Und auch wenn der Track nicht wirklich repräsentativ für das Album ist, meiner Meinung nach, würde ich sagen, hören wir uns mal kurz den Song von Chiago und Mako an, denn dieser wurde jetzt als Single-Auskopplung nochmal separat rausgehauen mit Video und war auch der Track, der zusammen mit der Album-Promo am meisten beworben wurde. Also zu einer Chiago-Mako-Feature, das passt ja auch irgendwo. Und deswegen würde ich sagen, hören wir mal ganz kurz rein. Der Song heißt Immer.
Ich hab Blaming, das macht Schimmer, Schimmer. Wir haben Träume wahrgemacht, das aus einem Kinderzimmer.
Mako, Agu, wir sind schlimme Finger. Und wir nehmen, was uns gehört und bisschen mehr. Sag mir, wer will uns hindern? Ja. Ring, Ring, ganzer Tag, doch bin kein Ticker mehr. Mein Leben sprintet dicker, komm nicht hinterher. Und wenn irgendwer sagte, das unmöglich, dieser Traum, dann sagte ich, halt's Maul, zählt dich Körperteile auf. Und wir bringen weiter von Seite Hits. Chiago, ja, ich zeig Gesicht. Meine Jungs passen auf, dass mich der Hype nicht fickt. Vieles anders, doch ich bleibe ich.
Ring, ring, ja, mein Freund steht immer still. Baby, ich bin Macher, also mach ich, was ich will. Neue Leaks, alte Freunde, neue Chris. Und ich will mich nicht verändern, egal wie sich Konto füllt. Und ich hoffe, ich bleib ich, ja, für immer.
Yes, Chiago zusammen mit Mako in dem Track Immer. Und einer meiner Lieblingsparts, den habt ihr auch gerade gehört, wo er rappt. Und wenn irgendwer sagte, das ist unmöglich, dieser Traum, dann sagte ich, Hals, Maul, als zähle ich Körperteile auf. Also so, Hals, Maul.
Geil.
Ja, richtig geil. Ich muss aber sagen, also warum ich eben so gesagt habe, ich finde, der Track ist nicht wirklich repräsentativ für das Album. Für mich hat Wilmersdorfs Kind wirklich so einen eigenen Vibe und ich, wenn ich ihn beschreiben müsste mit einem Wort, würde ich so das Wort Rage nutzen. Es ist auf keinen Fall alles Rage oder sowas, ne? Auf gar keinen Fall. Da haben wir ja Zornig und sowas, was da voll reinfällt, aber die anderen nicht. Aber der Sound ist schon sehr mechanisch, aggressiv, irgendwie so, finde ich, ja. Also so geht nach vorne, sind auch manchmal wirklich heftige Beats dabei. Und Immer ist ja wirklich so ein sehr schöner, sommerlicher Song. Und deswegen finde ich es zwar eine gute Single, aber nicht wirklich eine, wo man jetzt denken könnte, okay, ich habe den Song gehört, jetzt weiß ich, wie das Album anhört.
Okay, krass. Ich habe gerade das Gefühl, wir haben zwei unterschiedliche Alben gehört. Ich finde, Immer repräsentiert das Album mehr als zum Beispiel Zornig, was ja die erste richtige Single-Auskopplung tatsächlich war, wenn man es jetzt so rückblickend betrachtet und weiß, welche Lieder es aufs Album geschafft haben. Ich finde, insgesamt ist das Album ein sehr reflektiertes Album von Chiago und wo er auch viel über diepe Themen rappt und auch viel über Beziehungen oder Situationships und sowas, was ja da irgendwie einen großen Einfluss hat. Zum Beispiel das Lied Immer ist ja auch so ein gleicher Vibe wie die Single mit Jeremias, die irgendwie vor ein paar Wochen rauskam. Und du hast recht, es gibt auf jeden Fall auch Lieder, die übelst nach vorne gehen, wie Zornig oder ein Lied, was auf dem Album war, Auf Ernst, ne, die ich mir richtig gut auch bei der Tour vorstellen kann, Moshpit oder auch bei Festivals irgendwie in Zukunft. Es ist ein anderes, es ist insgesamt, finde ich, anders als das Album letztes Jahr auf jeden Fall. Ich finde, das kann man sagen und ich habe das Gefühl, dass es deeper insgesamt ist. Auch wenn natürlich Agu auch damals deepe Songs mit dabei hat. Aber diesmal habe ich das Gefühl, dass es ein bisschen deeper ist und dass es nicht so viele Partylieder gibt, sondern dafür dann halt direkt so diese Rage-Lieder, ja, oder die in die Richtung gehen. Ja. Also da gebe ich dir recht.
Ich muss auch sagen, ich habe mir das Album angehört und ich bin irgendwie so reingegangen mit dem Gedanken so, was kann ich dann am Ende kritisieren? Also im Sinne von, ne, ist ein gutes Album wahrscheinlich, aber so, was kann ich mir jetzt als Kritik aufschreiben? Und als die ersten paar Lieder rum waren, dachte ich so, okay, ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, war, braucht es dazu überhaupt ein Album? Hätte man nicht irgendwie so paar Singles noch droppen können in den nächsten Wochen und dann die Lückenfüller-Tracks irgendwie rauslassen oder sowas, ja. Aber ich muss sagen, je länger ich dieses Album gehört habe, desto mehr hat mich dieses Album überzeugt. Und ich finde, es ist eigentlich geil geworden. Also man findet alle paar Sekunden einen neuen witzigen Vergleich. Die Songs sind cool und auch irgendwie so genießbar, dass man die so anhören will, mit der einzigen Ausnahme von Deutschland mit Ikimel. Also den Song feiere ich zwar so beim Saufen und sowas, ja, aber so auf Album muss ich mir den jetzt nicht geben. Und Ritalin ist allgemein nicht so meins, so als Artist irgendwie. Deswegen war das Feature auch so mein least favorite Song auf dem Album. Aber der Rest ist wirklich geil gemacht, geile Parts und halt das mit den Parts, also es sind ja zwei Elemente, warum man immer warum man das Album immer wieder hören kann. Einerseits, weil die Songs sich geil anhören, aber andererseits, weil man auch immer den nächsten witzigen Wie-Vergleich raushören will, wie eben dieses, ich sag Hals, Maul, als zähle ich Körperteile auf und mit sowas ist halt das ganze Album gespickt. Das ist so ein bisschen wie bei Kollega, ne? Und das macht's halt irgendwie interessant zu hören.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch extrem positiv überrascht von dem Album, muss ich sagen. Weil mittlerweile ist man ja so krass Single getrieben auch. Und Thiago ist ja auch ein Streaming-Künstler insgesamt. So, ne? Das ist ja schon irgendwie eindeutig. Der hat seine Streaming-Hits. Und bei dem Album ist es ja aber jetzt tatsächlich so, dass da gar kein richtig krasser Hit drauf ist. Also keine Single im Voraus ist so richtig durch die Decke gegangen, außer vielleicht Deutschland. Das ist das einzige Lied auch, was über 10 Millionen Streams hat und was ja auch wirklich für Furore gesorgt hat, aber eben auch sehr viel Hate kassiert hat. Aber wenn man das jetzt vergleicht mit der Album-Promo letztes Jahr, da waren ja andauernd irgendwelche Hits, die dann direkt sehr, sehr schnell, glaube ich, auch die 10-Millionen-Grenze auf Spotify geknackt haben und so. Und das hat jetzt gefehlt, auch unter anderem dadurch, dass zum Beispiel Lieder wie Junge Baller oder das Lied mit Zartmann, was abging, dass die eben nicht auf dem Thiago-Album halt mit drauf sind, sodass halt so eine richtige Hitsingle gefehlt hat. Und dann fand ich halt so diese positive Überraschung beim Durchhören, dass so viele Lieder mir gefallen haben, was man ja mittlerweile nicht mehr bei Alben hat. Ne? Wenn man Alben anhört, dann ist es meistens so, ey, die 6 besten Lieder sind schon als Single ausgekoppelt. Und jetzt bei Thiago war es der Fall, ich höre das Album durch und mir gefallen die Lieder. Und mir ist aber trotzdem aufgefallen, ey, das sind keine Lieder, die Thiago als Single hätte raushauen können, sondern das sind einfach normale, schöne Albumlieder, die halt perfekt als Albumtracks passen, wo aber nicht unbedingt noch ein Musikvideo dazu passt, aber es ist halt so erfrischend, weil man einen Release durchhört und andauernd irgendwie neue Lieder findet, wo man denkt, geil, will ich mir nochmal anhören. Und ich finde auch, er hat sich halt extrem viel überlegt bei den Liedern, ne? Also nur um mal 2 Beispiele zu picken. Es gab ja einmal das Lied Ganz schön, so eine Hausnummer, übertriebener Fan von dem Lied schon. Und da hat er 3 Parts sogar mit eingebaut und jeder Part ist so ein bisschen anders, ne? Also dieses Lied heißt Ganz schön und in der Hook kommt dann immer so dieses, mit dir ist es ganz schön und dann ganz schön schwierig. Und nach dem zweiten Part kommt dann, mit mir ist es ganz schön, mit mir ist es ganz schön schwierig. Und dann nach dem dritten Part mit uns ist es ganz schön schwierig so, ne? Also man merkt, er hat sich was überlegt und auch bei dem Lied.
Warte ganz kurz, lass mich mal ganz kurz unterbrechen. Ich bin gleich gespannt, was dein 2. Lieblingstrack vom Album ist. Aber mit Ganz schön hast du mir jetzt ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, weil ich wollte auch sagen, dass das mein Lieblingstrack ist. Witzig, wenn wir uns nicht absprechen, dass wir da den gleichen Favorite-Song hatten. Ich habe den nämlich sogar vorbereitet und wir können ihn einmal ganz kurz abspielen, damit alle hören, wie sich Ganz schön anhört. Und ich finde auch das, was du gerade davor noch gesagt hast, dass das zwar ein geiler Song ist, aber einfach keine Hitsingle ist, das hört man da richtig gut. Deswegen hört mal rein, ganz schön, und dann bin ich gespannt, was dein 2. Lieblingstrack ist.
Weil du mega verliebt bist und mein Ego genießt es. Wenn wir reden, dann bin ich sehr niedlich und wenn ich dir gebe, dann wirst du befriedigt. Doch eines ist kritisch, nach einigen Bierchen werde ich schnell aufgeschlossen bei Fremden wie Türen von Dieben mit Dietrich. Mit dir ist es ganz schön. Dir ist es ganz schön schwierig. Mit dir ist es ganz schön.
Yes, das ist der Song Ganz schön. Ich habe den auch schon gerade so lange laufen lassen, weil ich nicht checke, was dieses Sample ist. Und ich habe alles durchsucht. Ich habe nach so Sample-Datenbank geguckt und sowas. Aber das ist auf jeden Fall ein Song, den man kennt. Dieses. Und ich drehe noch durch. Ich höre die ganze Zeit diesen Song. Und ich denke mir so, woher kenne ich diese Melodie? Woher kenne ich das? Ich check's nicht. Wenn es irgendjemand weiß, schreib's in die Kommentare. Jetzt können wir auch die Kommentare zurückkommentieren. Wenn jemand das Richtige schreibt, dann können wir sagen, das ist es. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Aber ja, das ist der Song. Ganz schön. Auch mein Highlight-Track, muss ich sagen, weil der irgendwie, es ist ja gar nicht mal so, also es ist natürlich Rap-Parts, aber die Hook ist ja wirklich einfach nur ein geiler Beat irgendwie, der so zum Sommer passt. Hammer-Song. Aber jetzt bin ich gespannt, was ist dein 2. Lieblingssong?
Also gar nicht 2. Lieblingssong unbedingt, aber 2. Song, wo mir aufgefallen ist, da hat er sich auch was Besonderes überlegt, und zwar der Song Sachen, wo er ja immer rappt so, das sind blablabla Sachen, das sind irgendwie Reisepass am Flughafen vergessen Sachen und so weiter und so fort, ne?
Ja.
Und immer wieder so Dinge aus seinem Leben sozusagen mit einbringt, und da fällt mir einfach auf, dass Thiago schon ein besonderer Künstler ist, weil er sich so kreative Dinge überlegt für seine Songs, und das ist, finde ich, mittlerweile nicht mehr selbstverständlich. Das war damals noch selbstverständlich, wenn ein Sido ein Album gemacht hat, als Rap irgendwie noch ein bisschen mehr um Texte ging. Aber jetzt, so im Streaming-Zeitalter, ist das halt nicht mehr selbstverständlich. Und ein Chiago bringt das aber halt noch mit ein und überlegt sich zum Beispiel jetzt eben bei Ganz Schön oder bei dem Song Sachen, so besondere Dinge einfach. Oder halt die ganzen Wie-Vergleiche, die übers ganze Album verteilt sind. Bei dem Lied Ganz Schön ist es, glaube ich, sowas, entweder feiert man es komplett, weil man halt auch diesen Housebeat mag und so, oder man kann nicht so viel damit anfangen. Wir hatten zum Beispiel auch eine Abstimmung in der Instagram-Story drin, was denn Favorite-Album-Track ist, jetzt mal die Singles beiseite gelassen. Und ich hatte dann mal 4 zur Auswahl gegeben, wir konnten natürlich nicht alle da zur Auswahl nehmen, aber Wilmersdorfs Kind hat mit 38% gewonnen, 34% hatte auf Ernst, 20% Egoist und Ganz Schön nur 9%. Also glaube, dass da einfach viele nicht so viel mit diesem Housebeat anfangen können, ja, insgesamt. Aber mich hat's komplett abgeholt und ein Lied, was ich mir noch sehr, sehr häufig anhören werde.
Ja, stimmt. Wilmersdorfs Kind, also der Titeltrack ist auch geil. Also für die Gabber unter euch, ihr kennt wahrscheinlich diesen Track, dieses Kind van de Duivel oder irgendwie so, keine Ahnung, so ein niederländisches Ding, was immer auf so Hard-Techno-Festivals gespielt wird, und da hat er das Lied gesampelt und dann in so einer softeren Version als für Wilmersdorfs Kind genommen. Da wissen wir das Sample, weil Ganz Schön sind wir noch auf der Suche. Ja, du hast auch eben gesagt, es fehlt irgendwie so der Hit auf dem Album oder so. Hätte ich auch gedacht, dass da noch sowas drauf ist, was dann einfach so ein Grower wird, was so jetzt nicht als so Single vielleicht ausgekoppelt wird, aber so dann so die Album, so der Album-Hit ist irgendwie. Und ich habe mich auch ehrlicherweise ein bisschen gewundert, dass so wenige Features nur drauf sind oder nichts krasseres an Features. Hat ja eben schon vorgelesen, Marco Jeremias, Ikimel Bowser und Ritalin. Und in Chiagos Position hätte man ja auch irgendjemand noch übel krasses nehmen können. Jetzt wurde ja das mit Marco als Single ausgekoppelt. Wobei irgendwie, es ist übel subjektiv, aber irgendwie fühle ich gar nicht so Marco und Chiago. Also die sind zwar beide so Berliner, aber ich finde, das passt gar nicht so gut zusammen, weil man kann natürlich sagen, okay, die sind Berliner und deswegen passt das irgendwie, ja. Aber aus meiner Sicht, wenn man so diese Musik auslässt, ist so Marco dieser lockere Skaterboy irgendwie und Chiago halt so ein bisschen der so 3 Tage im Berghain-Raven-Junge, und dass die beiden so nicht zusammen chillen würden. Also keine Ahnung, so auf so eine weirde Art und Weise, ja. Und zudem habe ich aber nicht diesen Überraschungseffekt, wie bei einem Chiago und Raf Camora, Chiago und Haaland oder auch Chiago und Joost oder sowas, ja, oder Otto oder sowas, ja. So, das ist dann nicht so krass, weil man sagen kann, ja, okay, die sind ja bestimmt irgendwie über 2 Ecken, kennen die sich irgendwie oder so, beide aus Berlin und sowas. Und deswegen fand ich, ist das nicht mal so ein gutes Feature. Also musikalisch ja, aber so Überraschungseffekt gar nicht. Und wenn wir jetzt noch sagen, die Hit-Single fehlt noch vom Album, das ist jetzt die mieseste Gerüchteküche-Vermutung, die ich hier habe, ja. Aber so diese, so Shirin David ist gerade wild dabei, so bei Chiago so zu liken und sowas, ja. Vielleicht kommt da ja so das nächste Feature raus, und Chiago, Shirin David bietet ja schon von den Namen her irgendwie Platz für wilde Parts, so Shi, weißt du. Das wäre natürlich, boah, dann was Wildes. Sehe ich aber auch nicht, aber da wäre der Twist da.
Ja, ich glaube, das kommt ja dadurch, dass Chiago jetzt immer dieses Bauchbeine-Po halt live performt auch. Mhm. Ich glaube auch gestern wieder auf seiner Release-Party, wo auch Kai Pflaume und Philo mit dabei waren. Aber ja, ich glaube, ich bräuchte das nicht, und ich glaube, ich weiß nicht, ob das gut werden würde, keine Ahnung, weiß nicht. Aber ich gebe dir recht, also ich habe auch ein krasses Feature vermisst sozusagen. So, also ich wusste auch nicht das, was du gesagt hast mit Bowser, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, das ist ja quasi ein krasses Feature, was man jetzt nicht so erwartet hätte. Marco wurde auch schon mehrmals angekündigt irgendwie davor. Aber ja, vielleicht dann statt einem Ritalin, weil der ja auch auf dem letzten Album schon drauf war. Und natürlich ist auch schön, ne? Die sind ja befreundet, die haben zusammen angefangen. Ist ja auch cool, wenn die gemeinsam Musik machen und dass dann Ritalin drauf ist. Das feiere ich an sich schon. So einfach von der Geste her oder von diesem Movement her, dass jetzt ein Chiago nicht sagt, so, okay, ich mache jetzt nur noch mit Luciano und Raf Camora Features und alle anderen lasse ich jetzt unterm Tisch so. Ne? Deswegen, das feiere ich schon. Aber zusätzlich wäre irgendwie so eine krasse Überraschung schon nochmal geil gewesen. Vor ein paar Monaten war ja zum Beispiel auch so Young Hurn oder so mal im Gespräch, so dass da ja auch Kontakt besteht und sowas. Und das hätte ich zum Beispiel irgendwie gefühlt.
Stimmt.
Oder halt auch Chiago mit einer Juju oder sowas plötzlich. Das wäre ja auch irgendwie heftig gewesen.
Ja, also das Positive an der kurzen Feature-Liste des Albums ist ja, dass es noch so viele Möglichkeiten offen sind, die noch nicht genutzt wurden und wir uns auf zukünftige Musik freuen können. Aber jetzt würde ich sagen, machen wir mal weiter mit dem nächsten Song und ich hatte es schon im Intro angekündigt. Ich habe diesen Song wirklich erst so beim dritten Mal hinsehen irgendwie so gecheckt und gesehen und dachte mir so, wie kann das sein, dass so ein Feature nicht krasser reingestartet ist? Und die Rede ist von Millionär, Haftbefehl und Jizzes.
Yes, genau. Die haben einfach mal völlig überraschend am Freitag den Song Leben wie im Spielfilm rausgebracht. Es gibt kein richtiges Musikvideo dazu, also keins, wo man jetzt die drei live in Action sieht, sondern so ein animiertes Video, was auch sehr unterhaltsam gemacht wurde insgesamt. Das muss man natürlich dem ganzen Video lassen, aber vielleicht dadurch auch ein bisschen weniger Aufmerksamkeit. Aber ich habe auch insgesamt das Gefühl, dass es nicht ganz so krass gepusht wurde. Letztendlich wurde es halt auch auf dem Millionär-Kanal released, weil es anscheinend eine Single für eventuell ein neues Millionär-Album ist. Das heißt, da kriegt es natürlich auch nochmal ein bisschen weniger Reichweite, als wenn es jetzt auf dem Haftbefehl oder auf dem 187-Kanal direkt released wird. Ich habe mal eine Einstiegsfrage oder direkt zwei Einstiegsfragen für dich. Und zwar, gab es schon mal ein Millionär- und Jizzes-Feature?
Das ist eine gute Frage. Ich habe mir nämlich andere Features rausgeschrieben, aber Millionär und Jizzes, also die Connection wäre ja da, weil meines Wissens nach beide aus Hamburg kommen, also Jizzes auf jeden Fall, yes. Millionär auch, ne? Ich glaube aber nicht, also mir ist keins bekannt.
Doch, tatsächlich, es gab schon mal 2019 auf dem Millionär-Album einen Jizzes-Feature, keine große Sache, hieß das damals, ist jetzt auch schon 5 Jahre her und Millionär hatte ja auch schon mit Bones Musik gemacht und wie du sagst, ne, diese Hamburg-Connection ist auf jeden Fall da und zweite Frage aber, gab es schon mal ein Feature zwischen Haftbefehl und Jizzes?
Alter, was kommst du gerade? Ey, wild. Ich habe mir nämlich Millionär und Haftbefehl-Features rausgeschrieben, ne? Aber Haftbefehl und Jizzes. Ey, das wäre jetzt übel peinlich, wenn da so ein Hit existieren würde, den ich gerade nicht auf dem Schirm habe. Also, ich glaube, Hit nicht. Wenn dann irgendwie so ein Ding, wo so mehrere Leute drauf sind und irgendwie halt auch ein Haftbefehl und ein Jizzes irgendwie, aber ist mir nichts, also fällt mir jetzt nichts ein.
Ja. Bist du richtig. Ehre gerettet.
Ja.
Also Haftbefehl und Jizzes gab es tatsächlich noch nie und Millionär hat es geschafft, die beiden auf einen Track zusammenzubringen. Und ich würde sagen, bevor wir dann gleich in den Song reinhören, dann hau doch mal die Feature-Liste von Millionär und Haftbefehl raus, weil bei denen gibt's ja echt schon sehr, sehr viele.
Ja, genau. Also was ich mir halt rausgeschrieben habe, ist so, dass also die Kombi Millionär und Haftbefehl ist ja für kranke Hits bekannt. Also einerseits so Glitzer zusammen mit Kapi, übel krasser Hit geworden. Dann Bleib mal Lockerlan, wo Hannibal noch dabei ist. Einer der wildesten Millionär-Parts, die ich auch 2 Uhr nachts, wenn mich meine Englischlehrerin im Schlaf aufweckt, dann kann ich auch den Part immer noch rappen. Ich nehme deine hobbylose Frau, zieh die Jogginghose aus, gib mir Doggypose laut in der Lobby auf der Couch. Ich bin Promi, du bist out. Also wirklich, der hat geprägt. Und
der hat dich echt geprägt. Wir waren ja bei Effect Energy in Paderborn zu Gast und da haben wir ein bisschen Content gedreht und dann wollten wir spontan einen Part rappen und Sherwin hat diesen Part, den er hier gerade gedroppt hat, hat er dann rausgehauen.
Ich weiß nur, dieses Video kam Gott sei Dank nie raus oder noch nicht raus, also Effect hat es noch nicht gepostet, aber ich weiß noch, dass wir dann danach irgendwie zu zweit waren und ich noch so, war das nicht ein bisschen zu viel mit diesem, ich nehme deine hobbylose Frau, zieh die Jogginghose aus. Aber ja, ey, es ist halt ein kranker Part, muss man sagen. Und dritter und letzter Song, den ich nur noch mal highlighten wollte, nach dem musste ich echt ein bisschen suchen, weil ich hatte so im Kopf dieses so una palabra und ich dachte so, hä, wo ist denn der Track? Und das war eben das HDF von Millionär und Haftbefehl, dieses ich hab den Ballermann mit mir und so, ne, so das auch so übelster geil. Hit, ja Mann.
Das war auf dem Album AMG drauf, glaube ich. Da habe ich ja mal erzählt, dass ich da auch die Box gekauft habe von Millionär, weil er mich da gelockt hat und irgendwie gesagt hat, er hat da 500-Euro-Scheine oder so reingesteckt. Und es waren so 100 Boxen oder so, die er noch verkauft hat, 200. Da habe ich gedacht, komm, ich bestelle mir jetzt die Box, vielleicht habe ich ja Glück. Und das war aber auch ein geiles Album. Also muss man sagen, das war so ein krasses Album von Millionär mit so heftigen Features drauf. Da gab es auch einen Song mit Nazar zum Beispiel, der auch sehr geil war.
Ja, gut, aber dann würde ich sagen, also jetzt haben wir schon so ein bisschen die Highlights aufgezählt von Millionär und seiner Diskografie. Dann lass uns doch mal reinhören, wie sich Millionär heute anhört und vor allem, ein Song, du hast es eben gesagt, das erste Mal, dass Haftbefehl und Jizzes dann auf einem Song sind. Also hören wir mal rein, was der Song so kann. Millionär, Haftbefehl, Jizzes, Leben wie ein Spielfilm.
St. Pauli, ich mach Business für Eggmax. Hab vom Business wie Jetlag. Du ziehst nach Business dein Flex weg. Ich mach Business die Lapdance. Ich scheiß auf eure Paragraphen und mach Para wie ein Graf. Ja. Ich bin auf Paras in Grafenbruch im Kempinski und kann nicht schlafen. Ah. Ich hab keine Parallelen zu euch Parasiten. Spreng eure Parade. Ah. Ich bin paramilitär. Wenn ich fertig bin, ich nichts mehr reparabel. Ja. Ja, mein Leben wie ein Spielfilm. Weiße Linien, bis die Nasen schief sind. Zu viel Koks im Hafen, führen zu großen Strafen, weil wir haben DKA.
Yes, Millionär, Haftbefehl, Jizzes, Leben wie ein Spielfilm. Und ich muss sagen, Beat gefällt mir schon mal richtig gut. Dadurch, dass wir jetzt nur so Ausschnitte gehört haben, Haftbefehl ist insgesamt bei dem Song nur für die Hook zuständig. Millionär und Jizzes haben jeweils einen Part, den hat man jetzt jeweils auch so zum Teil gehört. Und was ich auch noch krass finde, was auch positiv kommentiert wurde, ist das Hammerhart, absolute Beginner-Sample, was noch mit eingebaut wurde in den Song. Und eine Sache, die mir halt aufgefallen ist, ist, da haben wir jetzt schon häufiger immer wieder drüber gesprochen, du hast mich da auch ein bisschen so auf diesen Trichter gebracht und hier ist es mir sehr, sehr heftig aufgefallen, und zwar wie nasal Haftbefehl klingt. Also man weiß ja nicht ganz genau, was mit seiner Nase ist. Es sind ja so verschiedene Videos und Bilder irgendwie aufgetaucht, wo die so voll dick war und alles drum und dran, so dass man nicht genau weiß, wie es seiner Nasenscheidewand mittlerweile geht. Und zum Beispiel bei einem Kappi oder sowas hat man ja auch in den letzten Jahren gemerkt, dass sich seine Stimme irgendwie so ein bisschen geändert hat und nicht mehr ganz so krass klingt und sowas. Und bei Haftbefehl, finde ich, klingt es trotzdem vom Flow unfassbar heftig. Also wirklich Flow auf diese so böse und so düster und sowas. So, man merkt einfach, was Haftbefehl kann, was der Mike kann und was der, wie der so einem Song seinen Stempel draufdrücken kann. Also richtig, richtig Fan davon. Aber mich stört trotzdem diese nasale Stimme und ich vermisse da einfach seine alte Stimme, die irgendwie ein bisschen klarer geklungen hat.
Ja, safe. Also ich finde, da hört man das auch wieder krass raus. Auch im ersten Refrain irgendwie so ganz komisch, dass da der Beat einmal so leise gedreht wird oder der Text von Haftbefehl hat man eben so kurz gehört. Irgendwie, weiß nicht genau, so, was für ein Element das sein soll. Ja, ich muss dir recht geben. Ich wollte noch mal was zu dem Video sagen. Das hattest du vorhin so ganz kurz angesprochen. Und zwar ist es so, dass es gibt ja kein Musikvideo dazu, wenn man die sieht. Aber der YouTube-Account Broken Brain TV hat ein animiertes Video zu diesem Song gemacht, wo man eben die drei Artists dann in gezeichneter Form sieht, so ein bisschen wie bei einer Cartoon-Serie, ja. Und dieser Account, dieses Broken Brain TV, die machen eben so, man kann sich so ein bisschen vorstellen wie so eine Kenneck-Version von South Park oder sowas, ja. Also so animierte Serien, da gibt's dann so das Rallo-Bay, das ist so ein kleines Baby, so was halt so zum Beispiel so mal einkiffen will oder sowas. Dann gibt's den Rallo-Mann, das ist so dem sein Vater. Und es ist so dieser South Park-Humor, aber halt mit so, ja, so ein bisschen so Kenneck Dialekt und Humor und allem und Themen und so weiter. Ich kann es nicht anders ausdrücken, ja. Und das Witzige finde ich jetzt eigentlich, wir haben hier einen geilen Song und stell dir mal vor, der wäre jetzt so rauskommen ohne Musikvideo oder mit so Standbild oder sowas, ja. Und so hat man quasi diesem Kanal, der an sich schon coolen Content macht, die Möglichkeit gegeben, durch den Push von einem Millionär Haftbefehl und Jizzes Feature mehr Leute anzusprechen, weil sie das Video machen, und der wurde sogar in dem Titel von dem Video verlinkt. Also das geht bei YouTube auch, dass du quasi in dem Titel von einem Video einen Kanal verlinkst. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch eigentlich eine coole Sache, also eine nice Idee, die man gerne in Zukunft häufiger machen könnte, dass wenn man irgendwie sagt, oh, ich, Riesenrapper, will jetzt einen Song raushauen, aber habe jetzt keinen Bock, Musikvideo zu drehen oder sowas, dann gibt's bestimmt 10, 20 stabile YouTube-Accounts, die sagen, ey, ich hab Bock, ich würde mir was Kreatives überlegen, womit ich das umsetze und für dich ein YouTube-Video mache, und ich werde dann da verlinkt, das ist mein Ding irgendwie, ich habe einen eigenen Stil und so weiter. Und so haben wir eine Win-Win-Situation. Du hast ein cooles Musikvideo, ich habe meine Publicity dadurch, dass ich für dich das Video machen kann. Also eigentlich eine smarte Idee, die dafür genutzt haben. Ich habe aber auch, ich muss sagen, mir gefällt der Song leider nicht so gut. Ich weiß nicht warum, und dementsprechend habe ich auch so ein bisschen Kritik mitgebracht. Ich finde erstens mal, ist so der Millionär-Part, der ist für mich sehr austauschbar von den Lines, muss ich sagen. und teilweise auch so ein bisschen sinnlos, finde ich. Also man hat es eben gehört im Anfang von dem Ausschnitt, da rappt er, ich mach Business für Ekmek, hab vom Business nie Jetlag, du ziehst am Business dein Flex weg, ich mach Business die Lapdance. An sich, okay, cool, viermal Business benutzt und irgendwie auf Ekmek, Jetlag, Flex weg und Lapdance gerimt, ja. Aber dann so, hab vom Business nie Jetlag, habe ich mich so gefragt, ist das wirklich was Cooles? So, weil eigentlich hat man ja vom Business Jetlag, ist so die eigentliche Line, weil du halt so viel rumfliegst oder sowas, ja. Außer du sagst so, ey, ich bin so der Hamburger Drogenboss und für mich fliegen Leute, die irgendwie so Drogen schmuggeln oder so. Vielleicht interpretiere ich dafür auch ein bisschen zu viel rein, ja. Aber irgendwie klang für mich, hab vom Business nie Jetlag, schwächer als hab vom Business immer Jetlag oder sowas. Und dann auch dieses, du ziehst am Business dein Flex weg. Das macht ja keinen Sinn. Du ziehst am Business dein Flex weg. Also so, was soll das heißen? Wahrscheinlich hat er halt noch einen Part gebraucht, wo Business drin vorkommt und der sich irgendwie auf dieses Ekmek Jetlag reimt und Flex weg war ein geiler Part. Dann hat er gesagt, okay, das wird schon keiner merken. Ich sag jetzt einfach, du ziehst am Business dein Flex weg. Aber eigentlich ein komplett sinnloser Part, ja. Und was mir aber eigentlich noch krasser triggert, ist wirklich der Text von der Hook. Die ist geil gerappt von Haftbefehl. Aber das wirkt auf mich, als ob jemand spitten wollte, aber es nicht geschafft hat. Als ob sowieso dein Klassenkamerade oder wir mit unseren kurzen Rhymes, die wir hier für unseren Podcast vorbereiten, um euch aufs Folgen hinzuweisen, ja, wenn es nicht so ganz funktioniert und man es nicht so drauf hat, wie so an Nikolaus gehe ich mit Nicole aus und dann zieht sich Nicole aus oder sowas, ja, rappt dann Haftbefehl, ich scheiße auf eure Paragraphen und mach Para wie ein Graf. Was ist das, ja? So, ich bin auf Para in Gravenbruch, das ist halt so ein Teil von Frankfurt irgendwie, im Kempinski und kann ich schlafen, ich habe keine Parallelen zu euch Parasiten, spreng eure Parade, ich bin Paramilitär, wenn ich fertig bin, ist nichts mehr reparabel. Also so, als hätte der wirklich sich so überlegt, so, was gibt's so für Wörter mit Para, so Paragraphen, ah ja, was gibt's noch, so Parallelen, oh ja, Parade, ja, so, aber das ist kein guter Part, finde ich, also das ist einfach nicht gut gespittet, gerappt und für mich ehrlich, also Haftbefehl irgendwie alles, was der rappt, klingt Gangster, klingt geil, kommt krass rüber, Atmosphäre und sowas, aber wenn ich Haftbefehl wegnehme, ist das ein übelst schlechter Cringe-Part, finde ich.
Ja, was mir jetzt gerade auch auffällt, ist, dass die Hook, die Haftbefehl, was du vorgelesen hast, ist ja die Hook, dass das eigentlich auch keine Hook ist. Also, weil die, da erzählt ja Haftbefehl was, ja, von diesem so, ich bin auf Paras in Gravenbruch im Kempinski und kann nicht schlafen. Das ist ja sowas, das ist ja eigentlich ein Part, aber keine Hook, die jetzt irgendwie, womit sich dann direkt ein Millionär oder ein Jizzes identifizieren können damit, ne, die so aus Frankfurt kommen, die nichts mit diesem Gravenbruch zu tun haben. Ich habe es mal gegoogelt, das ist irgendwie so bekannt dafür, dass da das Autokino ist. Und die zweite Sache ist halt, dass da das 5-Sterne-Kempinski-Hotel ist, wo anscheinend Haftbefehl auf Paras ist, so, ne, und nicht schlafen kann. Ja. Aber ich finde, da merkt man, wie viel halt eine geiler Flow oder so diese Attitüde dann auch ausmachen kann. Wie gesagt, ich habe ja Haftbefehl ein bisschen für die Stimme kritisiert, aber auch das hat's ja trotzdem gerettet einfach, dass es für mich sich gut anhört. So, aber ja, klar, wenn man jetzt so explizit auf den Text geht, guckt, was reimt sich eigentlich? Ah, reimt sich eigentlich gerade mal so eine Silbe vielleicht so, dann okay. Ja, also Millionär mittlerweile jetzt, glaube ich, die dritte Single, die er dieses Jahr rausgehauen hat. Bin mal gespannt, ob da jetzt irgendwie ein Album kommt. Genauso auch bei Haftbefehl, irgendwie war da ja so vor 2-3 Wochen sowas los mit so, oh, Ende August kommt irgendwie, wird die Bombe platzen, dann ist die Bombe irgendwie Mitte August geplatzt, als plötzlich die 3 Freestyles rausgehauen wurden, über die wir auch im Podcast gesprochen haben. Und jetzt habe ich mich irgendwie gewundert, weil halt jetzt wieder so ein Feature kommt, aber in seiner Instagram-Story hat er jetzt was gepostet. Kurz und knapp, ich habe sehr viel im Hintergrund diesen Sommer gearbeitet, in Klammern in Ruhe, und mich um mein Wohlbefinden gekümmert. Das tat mir sehr gut. Ende September geht's los mit dem ersten großen Projekt von mir. Ich habe viel Herzblut reingesteckt. Also, Ende September, einen Monat müssen wir noch warten. Was auch interessant ist, ist diese Nebenbemerkung mit meinem ersten großen Projekt. Also als würde er gerade an mehreren Projekten arbeiten, was ja auch hinhauen kann, weil ja in der Vergangenheit auch immer wieder Gerüchte darüber waren mit Kollabo-Album mit Capo, Kollabo-Album mit Rata und so, ne? Also mal schauen, was jetzt dieses erste große Projekt sein wird. Ich denke mal ein Solo-Album. Er ist ja gerade wirklich fleißig mit Flawless unterwegs und ich glaube, das kann richtig, richtig, richtig krass werden. Und werden wir auf jeden Fall drüber berichten und nähern uns jetzt dem Ende dieser Folge auf jeden Fall.
Yes, genau. Und zwar, ich habe aus aktuellem Anlass ein kleines Spiel mitgebracht, ein kleines Fun-Fact-Game, würde ich es mal nennen, für den Abschluss. Und zwar, ich sage euch gleich mal ein paar Fun-Facts zu einem Rapper und ich bin nicht drauf klargekommen, wie viele wilde Fakten es um diesen Rapper herum gibt, auch wenn der jetzt von den Hits her oder sowas jetzt gar nicht mal so groß ist, ja. Aber es gibt so viele witzige Facts über ihn. Und ich habe mich gefragt, gibt es andere Rapper, über die es so viele witzige Sachen gibt, um das Rap-Ding drumherum sozusagen, um die Musik drumherum. Und zwar, letzte Woche haben wir noch darüber gesprochen, da ging es um dieses Statement von Bones, der gemeint hat, ey, meine Songs sind nicht schlechter, sondern dein Leben war einfach nur früher besser. Und wir haben ja so ein bisschen darüber gesprochen, wie wir damals Palm aus Plastik 1 gehört haben in Karlsruhe bei einem Kumpel, dessen Vater da irgendwie immer für 6 Monate in Urlaub gegangen ist. Und wir hatten dann da wirklich sturmfrei und ganze Zeit nur im Garten gechillt, Wassermelone gegessen, Mucke gehört und irgendwie so geile Zeit gehabt im Sommer. Und ein Song, der uns da auch immer begleitet hat, war von Muduzi, der gleichnamige Song. Kennt Muduzi, halt, fährst du Pussy oder irgendwie sowas, ja. Ein wildes ja, Ding. Mann. Und der hat diese Woche übrigens auch so, hat auch einen Song released, muss ich sagen, aber ist jetzt für den Part gar nicht mal so relevant irgendwie. Aber auf jeden Fall, ich habe eine andere Sache gehört. Und zwar hat Muduzi diese Woche veröffentlicht, dass er früher der Personenschützer von Christoph Daum war. Rest in Peace an der Stelle. Und hat dazu ein Bild gepostet, wo man ihn sieht in wildestem Fit hinter Christoph Daum. Auch mit so Ding, mit so einem Sprechgerät, wie er so Security drauf war, fetter Silberkette. Ich dachte so, Alter, hä, wild, dass er das gemacht hat, dass das auch noch so in seiner Lebensgeschichte steht. Und da habe ich gesagt, aber da ist doch noch mehr. Es gab ja auch noch mal diese Spiegel-TV-Doku, Gangster-Rapper Mo, Doppelpunkt, das schrille Leben einer Rotlichtgröße, aktuell bei 9,3 Millionen Aufrufe, wo es darum geht, dass Muduzi irgendwie so im Puff der Wächter ist und quasi die Frauen dort beschützt irgendwie, falls komische Leute kommen. Eine wilde Doku, die damals auch im Deutschrap ganz überall eigentlich rumging. Irgendwie, ich meine, 9,3 Millionen Views, das ist heftig. Und ich so, okay, krass, das hat er auch noch. Also er war Personenschützer Christoph Daum, dann war er so im Puff irgendwie dieser Security-Typ. Ah nee, da war ja noch was. Der war ja noch auf dem Cover drauf von Aslak Stereotyp von Haftbefehl. Wie auch immer, ja. Der hat es mal so irgendwann gedroppt, dass der irgendwie, ich weiß nicht, der hat, glaube ich, Haftbefehl so zufällig gesehen und er meinte so, yo, hast du Bock mal aufs Cover zu kommen? Der so, ja, okay, damals kannte keine Haftbefehl. Die kamen beide aus Frankfurt, hat er ihn halt mit aufs Cover genommen, ja. So, da steht Muduzi auch, du siehst Haftbefehl, rechts davon steht Muduzi. Dann war noch diese Sache, er war so der erste gesignte Künstler beim Label Friends with Money. Beziehungsweise gesignte Künstler, weiß man nicht genau, ob das gesigned war oder nicht. Auf jeden Fall hatte Friends with Money laut dem Markenregister die Rechte an dem Namen Muduzi. Und wenn ihr euch noch daran erinnert, nach der Trennung mit Shindy, die ja dann irgendwann auch vonstatten ging, hat sogar Muduzi einen Diss-Track gegen Shindy geschrieben, der Arsch Falterbach hieß, in Anlehnung an Affalterbach. Und jetzt der letzte Punkt ist noch, das hatten wir auch vor kurzem erst erwähnt, ist jetzt auch noch Muduzi auf der Tour mit Finch Asozial dabei und Dennis dies das und diesem Pornoschauspieler, von dem mir nie der Name einfällt und dieses ganz wildeste Auflauf, der da ist. Und ich dachte mir so, Alter, was sind das für wilde Fakten, die so um diese Person drumherum existieren? Und deswegen dachte ich mir, machen wir mal ein kleines Spiel zum Abschluss. Was kennt ihr so für Rapper? Also schreibt einfach mal sowas drunter, wie so Rapper XY und da drunter mal so ein paar Aufzählungssachen, was es für krasse Fakten um den herum geht. Ich bin gespannt, ob irgendwas an Muduzi rankommt, aber das hat mich echt gekillt, was diese Woche alles rauskam.
Ja, Mann, bei Muduzi jetzt zuletzt gab es ja auch noch dieses eine TikTok irgendwie, da war zuerst, glaube ich, Finch zu sehen, dann war dieser Saxophon-Typ zu sehen von der EM, also André Schnurer, und dann tauchte noch Muduzi auf, das war so das erste Mal, ich gecheckt habe, okay, was haben denn jetzt Finch und Muduzi zusammen zu tun? Ja. Aber ja, krass, viele Sachen echt schon vergessen, wie zum Beispiel dieses legendäre Aslak-Stereotyp-Cover mit Haftbefehl, dass der da einfach aufgetaucht ist, das ist 14 Jahre her, so krass.
Ja, Mann, echt wild. Alright, ich würde sagen, wir können die Folge für heute abschließen. Es gab mal wieder viel zu besprechen. Gar nicht mal so viele Themen, aber einfach sehr viel zu besprechen in den einzelnen Themen. Und deswegen, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr weiterhin immer die News der Woche zusammengefasst haben wollt, die wichtigsten Releases der Woche mit ein paar Hintergrundinformationen aufgeschmückt haben wollt und das alles in einem entspannten Podcast, den ihr nebenbei hören könnt, dann folgt doch gerne dem Deutschrap Plus Podcast und wir hören uns nächste Woche Montag wieder, wo auch immer Lennart dann sein wird. Wir werden es auf jeden Fall erfahren. Deswegen bleibt gesund und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Macht's gut. Wir hören uns.